Reine Nervensache. Der Podcast mit Stefan und Martin.
Mir ist, als wäre es gestern gewesen, Martin.
Mir ist es, als wäre es vor 3 Minuten gewesen.
Und schon sind wir wieder da. Herzlich willkommen in Folge 4, die wir nicht zu zweit bestreiten, sondern mit einem Gast. Und für alle, die sehen, die werden auch feststellen, da ist was im Bild, was sonst nicht da ist.
Genau, er hat nämlich ein Höckerchen gefordert. Wir werden erfragen, warum das so ist. Eigentlich ist er ein sportlicher Typ, aber naja, mal gucken.
Aber irgendwie fällt mir heute auf, dass bei dir ist auch ein bisschen was anders als sonst.
Meinst du meinen Gesichtsausdruck?
Ja, könnte man.
Also ich versuche mich schon einzulachen, aber es fällt mir heute ein bisschen schwer.
Was ist denn los?
Ich mache Diät.
Ach, das erstmal gut. Ich habe lange genug drauf hingeredet, aber...
Ja. Also ich habe jetzt im Gegensatz zu dir angefangen. Mhm. Kevin fragte mich, warum, ob ich einen neuen Ernährungsplan habe. Ich sagte so, nein. Wegen Fett.
Ach so.
Aber nur an bestimmten Stellen. Deswegen müssen wir da jetzt ein bisschen nachkorrigieren. Aber es beschränkt sich gerade so auf Salat und keine zuckerhaltigen Getränke. Und außer mein Getränk, was ich dann gleich zu mir nehmen werde. Aber es ist schwer. Und man merkt dann auch echt, wie die Laune sinkt.
Das liegt, glaube ich, ein bisschen daran, dass man Zucker und so ist ja wie so eine kleine Droge. Mhm. Und wenn die dem Körper entzogen wird, ist es wie eine Art Entzugserscheinung.
Drogen mögen wir ja nicht.
Drogen, Buh. Triple X, was wir auch nicht mögen, sind, wenn wir Sachen richtig stellen müssen.
Darüber müssen wir nochmal reden. Die Richtigstellungen der letzten Folge.
Und ich bin mir ehrlich gesagt keiner bewusst, aber du hast gesagt, da, stopp, Stefan, wir müssen...
Halt, reden. Ja, das ist weniger eine Richtigstellung, also doch auch ein bisschen. Also erstmal Claudia Schmutzler, die Schauspielerin von Go Trabigo, hieß übrigens Jacqueline Strutz.
Und hat ein Lied gesungen, was hieß... Break the Heart oder so ähnlich.
Gates of Eden. Das so, und da kommen wir zum eigentlichen Skandal. Also meine Kindheit ist zerstört.
Warum?
Denn, wie du vielleicht auch recherchiert hast, wenn du recherchiert hast.
Habe ich
gesehen auf der Playlist.
Ja.
Es ist ein Cover.
Das stimmt.
Dieses Lied, was sie dort sang. Und es ist auch so schief und schlecht produziert, dass man denkt, sie hat das wirklich an dem Set live gesungen. Und es wurde nie irgendwie vorproduziert.
Aber es ist eigentlich, dafür, dass es ein Cover ist, es ist 1:1 so schlecht wie das Original. Was ich gefunden habe. Und
das ist aber auch nicht das Original.
Von wem ist das Original?
Dein Song ist nämlich von 2003 und da war ich auch irritiert. Und habe ich weiter recherchiert und es gibt einen Original Soundtrack von Go Trabigo.
Okay.
Und da gibt es von Ina oder Ena mit Doppel-E diesen Song Gates of Eden und sie ist quasi die Originalinterpretin und sie kann tatsächlich singen, anders als Shaki.
Also Shaki, ich habe mir diese Szene heute nochmal angeschaut und habe gedacht, um Gottes Willen, das ist wirklich sehr, sehr schlecht gesungen. Aber dann habe ich mir diese Version, die es bei Spotify gibt, und ich habe nämlich die von Ina nicht auf Spotify gefunden.
Die gibt's auch nicht, richtig.
Und habe ich eine drauf gemacht, wo ich dachte, nö, das ist genauso schlecht wie das von Jackie oder Claudia.
Kann man sich gerne mal anhören.
Ist jetzt auf der Playlist Reine Nervensache OST bei Spotify für alle, die es interessiert.
Und bei anderen. Nee, nur bei Spotify.
Nicht.
Ach so, genau. Aber den Podcast, den gibt's ja überall
bei
auf der Welt.
Bei dieser und jener.
So, ich habe da noch eine Frage vergessen, also ist auch weniger eine Richtigstellung, aber die ist mir wirklich durch die Lappen gegangen und die würde ich dir gerne noch, also...
stellen.
Sprichwörtlich. Gern noch stellen. Nämlich die Frage, gibt es ein Synonym für das Wort Synonym? Du bist ja hier auch für das Wissen verantwortlich.
Nein. Für das Wort Synonym, was ich für dich überlege gerade.
Also wie würdest du Synonym anders beschreiben, ohne das Wort zu benutzen?
Ein Wort mit gleicher Bedeutung.
Ja, das ist aber kein Wort.
Ein anderes Wort mit gleicher Bedeutung. Ich überlege gerade, ob es dafür ein Wort gibt. Ein Gleichnis? Nee. Nee, ein Gleichnis wäre ja eine andere Sache. Nee, weiß ich, glaube nicht.
Gut.
Hast du recherchiert? Gibt es dafür ein Synonym?
Ich hatte leider wirklich gar keine Lust.
Okay.
Aber vielleicht können wir das beim nächsten Mal nachreichen. Wir werden einfach mal gucken. Kevin kann ja in der Zwischenzeit mal googeln.
Ich würde jetzt einfach behaupten, dass das Gegenteil von Synonym ein Antonym ist.
Mhm.
Da könnten wir auch mal gucken, ob das stimmt. Kevin,
Google. Naja, und in der Zwischenzeit würde ich sagen, wollen wir nicht lange fackeln, holen wir jetzt unseren Stargast dazu.
Hier kommt der Gast, hier kommt der Gast, la 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 la, hier kommt der Gast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren,
Alexander Knappe. Hat dir der einen Servus. Spieler auch so gut gefallen?
Ich fand ihn großartig, sehr musikalisch.
Also ich wollte gerade sagen, wir sind ja da mal auch ein Wagnis eingegangen, mal so zu singen, einfach mal frei raus. Ich fand's ziemlich stark. Was sagt der Profi?
Spannend wäre jetzt natürlich, wie das in live klingt.
Oh. Das stimmt, das wäre spannend.
3, 4.
Hier kommt der Gast, hier kommt der Gast, la 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 la, hier kommt der Gast.
Ja, sehr textsicher fand ich.
Ja, Performance war auch gut, fand ich.
Ja, so wie bei Knappe ungefähr.
Also, singst du auch so schief?
Wenn du Background-Sänger suchst,
ja?
Wir wären nicht zu empfehlen.
Genau.
Ja.
Das muss ich an der Stelle sagen. Herzlich willkommen in Reine Nervensache, der Podcast. Schön, dass du da bist.
Ist mir eine Ehre.
Ja. Auch nichts vorgehabt am Freitagabend, oder?
Es wird Freitag, ja.
Ja, ja. Ist schon Freitag. Oh Gott, ich muss los.
Wenn wir erscheinen, dann ist tatsächlich Sonntag. Aber okay. Jetzt ist gerade noch Freitag. Full Disclosure nennt man das, glaube ich.
Cool.
Und wir haben uns jede Menge Fragen für dich überlegt, aber jeder Gast bei uns kriegt
erstmal was zu trinken.
Leckeres Getränk.
Und da haben wir auch lange recherchiert. Die Redaktion hat wochenlang hin und her telefoniert.
Ja.
Und es gibt jetzt für dich zur Auswahl Aperol Spritz, ein leckeres Malzbier oder Ayran.
Ah, stark.
Wie nah sind wir dran?
Nicht schlecht. Also ich finde ja, die komplette Welt dürfte nichts anderes trinken, außer jeden Tag Ayran und Malzbier.
Ich habe in meinem Leben noch nie Ayran getrunken.
Ayran ist, ich wohne ja seit, das kann man ja sagen, auch wenn ich Lausitzer natürlich mit sehr viel Herz bin, ich wohne ja seit 20, 25 Jahren bin ich in Berlin und dadurch habe ich natürlich verschiedene Kulturen
jede Menge
miterlebt,
ja.
Auch die türkische natürlich und früher sind wir dann immer, wir hatten bei unserer Sportschule bei Hertha früher, gegenüber war ein Dönerladen und das war immer eine geile Zeit, weil wir durften dann natürlich immer mittags dann die Schule verlassen, dann war das ein Dönerladen und dann haben wir jeden Mittag, dann gab es dann den Schülerdöner.
Echt, ja?
Ein Schülerdöner für, das war krass, ich glaube für 2 Euro oder sowas.
Das war früher.
Ich hab letztens immer Döner mehr geholt für 7 Euro und weiß, dass der Schülerdöner damals, der war natürlich dann günstiger gemacht, logischerweise, da musste man noch so seinen Schülerausweis vorzeigen. Kennt ihr das noch, den Schülerausweis?
Ach, das Schülerausweis kenne ich.
Sowas den, den haben wir auch dann oft gefaked zu den Schülern, weil mit dem konnte man einiges machen. Und dann gab es einen Ayran und einen Döner für 2 Euro.
Geil. Als Ayran noch?
Ja, krass.
Das ist ja Wahnsinn.
Heutzutage würdest du nicht mal den Eintritt für 2 Euro kriegen in den Dönerladen.
Als in Senftenberg die ersten Dönerläden aufgemacht haben, 2 parallel, witzigerweise, haben die Döner 2,50 Mark gekostet.
Das ist irre. Wer hatten
2 Mark oder 2 Euro?
2,50 Mark.
Wir hatten in Riesa so einen komischen Trailer, wo heutzutage so die Leute ihr Bier rausverkaufen. Da gab es Döner. Ich glaube auch für 1,50 oder so, 1,50 dann aber.
Ja, also krass billig. Ich finde, sag mir, wie teuer euer Döner ist und ich sag dir, wie es mit deinem Land steht.
Genau.
Das ist eigentlich ganz gut, ne?
Wo gibt es eigentlich noch Döner außer in Deutschland? Ich habe festgestellt, Kebab ist eigentlich, glaube ich, in England noch ein Ding.
Mhm.
In Deutschland jede Menge.
Das ist eine deutsche Erfindung tatsächlich.
Ja, ne? Ich glaube, angepasst, oder?
Eine Erfindung in Deutschland tatsächlich.
Genau, ja.
Und das ist ein deutsches Exportgut.
Ich habe mal gehört, Döner-Kebab ist eigentlich dieser drehende Spieß bloß. Also das hat noch nichts mit Brot und Salat und Kram zu tun.
Ja, ja,
nur der drehende Fleisch.
Aber das merkt man ja auch, wenn man in meinen früheren Jahren, wo ich jetzt, sage ich mal, so Student oder Abiturient war, konnte man sich noch nicht so teure Reisen leisten und dann bin ich in die Türkei gefahren, nach Alanya.
Okay.
Und dann kommt man da so hin und denkt, naja, da esse ich hier mal einen Döner. Aber da gibt's das halt nicht.
Krass.
Gar nicht, null.
Spannende Zwischenfrage, du hast studiert.
Ich habe 10 Semester studiert auf Lehramt in Potsdam, Sport und Geo und dann erfolgreich abgebrochen.
Das finde ich gut.
Aber 10 Semester ist doch relativ weit, oder? Oder was immer das erste?
Das ist relativ lang.
Ich hab sehr lange studiert. Ich habe sogar, also Sport bin ich relativ weit. Ich habe ja Sportgeografie auf Lehramt studiert. Und alle, die das wissen da draußen, den Lehramtsstudiengang, den schließt man ja nicht ganz normal mit einem Bachelor ab, sondern du musst einen Bachelor machen, 6 Semester. Dann machst du nochmal so 3 bis 4 Semester den Master.
Ja.
Und dann kommt nochmal das Referendariat. Also du studierst tatsächlich... Oh, unfassbar lang.
12 Jahre ungefähr, mindestens.
Also 6, 7 Jahre. Ne? Und bei mir war es so, ich habe dann studiert, habe das so aus der Not heraus gemacht, habe aber parallel natürlich dann schon so, sage ich mal, meine Finger im Business gehabt.
Ja.
Ob ich wollte oder nicht, es war halt so.
Wer ist Business?
Musik, TV, Funk und Fernsehen. Und dann, also die Frage wird ja oft gestellt, wie bist du Musiker geworden? Und alle stellen sich immer vor, so man wird geboren und dann ist man das.
Ja.
Das ist leider nicht so, sondern es ist ein schleichender Prozess. Und dann irgendwann kommt der Moment, und das, um das zu schließen, diese Frage mit dem Studiengang, ich war dann irgendwann an so einem Punkt, wo mein Professor gesagt hat, Alex, du wärst ein hervorragender Lehrer, vielleicht einer der besten, aber du bist ein miserabler Student.
Aha, okay.
Und an dem Moment war dann klar, okay, ich muss mich jetzt entscheiden. Mache ich das eine jetzt richtig, setze ich alles auf eine Karte oder komme ich irgendwie noch durch diesen Gang, durch diesen Studiengang?
Ja.
Tatsächlich war es bei mir so.
Würde das jetzt angerechnet werden, wenn du jetzt so in 5 Jahren sagst, ich mache einfach nochmal weiter und will dann doch noch Lehrer werden, oder wäre das ein Neustart?
Nee, ich glaube jetzt, das ist ja jetzt auch schon wieder, guck mal, 12, 15 Jahre her.
Ich wollte gerade sagen, ich krieg langsam Probleme damit, ich weiß ja, wie alt du bist, also du bist ja über 18.
Und ich bin sehr alt tatsächlich, muss man sagen.
Und wenn ich jetzt mal so durchrechne, also die Profisportkarriere, das Studium, die Musik, die das und so weiter. Alles. Das muss ja irgendwann mal auch erstmal bis vor dem Studium irgendwie Abitur gemacht haben. Also ich krieg's langsam nicht zusammengerechnet. Das ist ja irre, was du, wie umtriebig du warst, bis du jetzt mit deinen 35 Jahren
38
hier sitzt. Und
die Frage hier war ganz lustig. Also wenn mich jemand fragt, wie alt ich bin, sage ich immer, ich bin in 12 Jahren 50. Das ist ein anderer Blickwinkel. Das ist krass, ne?
Das ist aber auch irre, dass vor 12 Jahren, kann man ja auch so rechnen, warst du 26?
Genau, ich muss allerdings dazu sagen, dass ich sehr spät erst Abi gemacht habe. Mhm. Also ich habe wirklich gestreckt und ich habe dann auch ewig lange noch rumgepimmelt, wenn man das so sagen kann, und dann aus der Not heraus studiert und dann auch lange studiert und habe sehr spät erst, ich bin ein Spätstarter, bin ich ins Business, also so richtig mit Plattenvertrag und so. Okay. Ich habe meinen ersten Plattenvertrag erst mit 28 unterschrieben.
Erst mit 28. Ich bin jetzt 36 und ich warte
noch. Hat noch keinen.
Ja, gut, aber so im Business gesehen, aus der Perspektive des Künstlers, siehst du ja heute, wenn du dir die ganzen Künstler anguckst, die haben ja alle schon mit 18, 19 einfach einen Deal. Jetzt mittlerweile hat sich das ja verändert. Kein Albumdeal mehr, sondern einen Wochendeal gefühlt. Ja. Eine Single, wenn die nicht funktioniert, ciao.
Aber wir sind ja schon mitten im Plaudern.
Apropos nicht fertig werden. Ich würde mal was zu trinken holen. Was darf es denn jetzt sein? Der Aperol Spritz, Malzbier oder?
Das Malzbier.
Das Malzbier.
Ja, da hast du die Wahl aus zwei Sorten. Ich habe.
Aber die große Frage ist jetzt, was für ein Malzbier?
Und ich hätte Braustolz oder Oettinger. Mehr gab es an der Tankstelle leider nicht.
Also jemand, der das gekauft hat, hat sich für diese beiden Optionen entschieden.
Ich glaube, ich würde Oettinger nehmen.
Das war klar, dann gehe ich nochmal.
Ja. Oettinger ist aus der Region. Wir haben unsere Zuschauer tatsächlich gefragt, was sie für Fragen an dich haben.
Ja. Flasche oder Glas?
Oh, das ist schon schöner, das Ton. Ne?
Anscheinend Flasche.
Und dann aber dieses...
So, jetzt haben wir schon relativ viel über dich erfahren, das war gar nicht unsere Absicht.
Prost. Darf man das trinken im Fernsehen?
Alkoholfrei. Wir trinken in der Regel Alkohol.
Oder ist das jetzt hier quasi nur für
das, die Show? Du darfst alles trinken.
Ja. Und das Mikro vor allen Dingen an den Mund nehmen, das ist immer ganz hilfreich.
Es ist tatsächlich echtes Malzbier. Köstlich. Auf das es dir wohl gut schmeckt.
Rülpse im Fernsehen.
Das haben wir gepiept. Das ist nicht schlimm.
Das war ein krasser.
Junge. Die Scheiben haben gewackelt.
Ja, aber ich musste gerade kotzen, deswegen habe ich kurz abgebrochen.
Schön, dann haben wir das Niveau jetzt auch langsam eingepegelt. Dann darfst du doch mal bitte deinen lustigen Aufsatz, den du mitgebracht hast, umdrehen.
Peinlich.
Und wir würden da mal kurz durchgehen, was du uns so über dich zu berichten hast. Was steht denn da so als erstes?
Name Alex Knappe, ist ja klar, ne?
Das ist richtig.
Alexander.
Weltbekannt.
Da wäre gleich meine erste Frage. Alexander Knappe, ganz lange auch im Musikbusiness und plötzlich offiziell nur noch Knappe. Würdest du unseren Zuhörern verraten, woran es lag?
Tatsächlich, eigentlich ist es eine lustige Geschichte. Ich bin ja bei Sony Columbia. Als wir dann am Anfang... setzt man sich mit der Plattenfirma zusammen und die wollen dann ja alles anders machen. Die denken dann, jetzt drücken wir auf den großen Knopf, jetzt machen wir das große Kino. Alles schön und gut, was du da vorher gemacht hast und so. Und das jetzt gucken wir mal, dann gibt's so Analysen, dann gibt's da so Teams, die mehr oder weniger was können, kann man sich jetzt überschreiten. Und die analysieren dann so deine ganzen Social Media, Facebook, Instagram und gucken, wer ist deine Klientel, wer kauft deine Platten und wer folgt dir, wer gibt Kommentare und...
Darf ich schätzen? 25 bis 45 und weiblich.
Das Weibliche ist richtig, es war sogar ein bisschen älter tatsächlich. Also 95 ist recht, es ist also die perfekte Klientel für Werbetreibende. Tatsächlich, muss man sagen.
Da brauchen andere Jahre dafür, das rauszufinden.
Und dann viel mehr Geld. Und dann werden tatsächlich Leute befragt, ob sie den Namen kennen.
Ja.
Also Alexander Knappe. Und da wurde ich sehr, sehr oft verwechselt mit Alexander Klavs.
Ja.
Das war ein Schlag. Also rein aus musikalischer Sicht, muss ich sagen.
Nee, ich glaube, es ist einfach phonetisch, oder? Dass die Leute einfach sagen, das ist doch der hier DSDS gewonnen hat.
Ja, und da haben wir dann entschieden, und das ehrlicherweise war das immer schon so ein Gefühl, ich finde das irgendwie auch ein bisschen cooler. Der Name ist jetzt nicht unbedingt sexy, aber er ist zumindest, bleibt er im Kopf.
Ja.
Und nicht jeder Hampelmann heißt Knappe.
Das stimmt. Und er ist nicht so lang, er ist eher knapp.
Genau, Knappe, gibt ja so ein paar Bosse, Klüsen, so Künstler, die auch dann so, und da haben wir gesagt, ey komm, lass uns das machen. Und dann zur Kampagne, zur Marketingstrategie, wobei ich immer auch schon die Idee hatte, wir haben es dann halt einfach gemacht. So. Und das ist der Grund, warum dann aus Alexander Knappe wurde, wobei auf einer Bühne ist es immer, es fühlt sich immer komisch an. Hier ist Knappe!
Ja.
Es ist so, so hypegeil, deswegen ist alles cool. Da kann auch Knappe stehen oder letztens bei so Interviews. Knappe, was würdest du noch haben?
Ja, okay.
Es ist so...
Es ist ja echt ein Nachname, also es ist ja kein Fake-Name, nicht?
Genau. Und das ist so, wenn man früher bei Kumpels auf dem Bolzplatz, da war es da was anderes, aber so ist es dann jetzt,
Ich hatte das beim DJ-Kollegen, den wir immer Krise genannt haben, und der hat sich irgendwann darüber beschwert, weil es tatsächlich sein Nachname ist, und hat gesagt, er findet das total unhöflich, immer dieses mit Nachnamen ansprechen.
Ja, ja.
Jetzt ist es in deinem Fall.
Ist eine Künstlerfigur, Künstlername, insofern muss ich das dann für mich auch so akzeptieren.
Du wirst auch in vielen Anmoderationen noch als Alexander Knappe anmoderiert, egal ob das jetzt der Fernsehgarten ist oder
die. Ja, nee, wobei die habe jetzt, letztens hat sie mich wieder mit Knappe anmoderiert.
Ah, okay.
Hier ist Knappe.
Hat sie es langsam gemerkt.
Naja, das wird dann vorher in den Briefings auch so durchgegangen. Ja. Tatsächlich, ja.
Okay. Apropos freche Namen, hast du denn mal einen Wunschnamen gehabt? Also jeder hat ja so einen Wunschnamen.
Ich wollte früher mal Max heißen, aber Fritzi habe ich hier aufgeschrieben. Fritzi.
Fritz Knappe.
Fritz. Mein Opa hieß ja Fritz.
Okay.
Und mein zweiter Name ist Fritz. Ich heiße Alexander Fritz Knapp.
Auch nach deinem Opa benannt.
Genau, auf dem Passwort.
Da haben wir heute was gelauncht, oder?
Fritz.
Ist das noch ganz geheim?
Fritz, ja, ja. Ich finde den Namen ganz cool.
Ja.
Irgendwie ist der so zeitlos.
Kommt auch wieder langsam.
Ich glaube, der ist immer da.
Ja?
Fritz ist so ein Name, den trauen sich nicht viele. Mhm. Muss man sich, irgendwie mag ich den, weil der so traditionell, aber trotzdem irgendwie nicht uncool, oder? So wie Walter oder
Fritz, ja.
oder du weißt, was ich meine. Oder, oder Adolf oder so.
Ja, Adolf ist auch so ein uncooler Name.
Ja, ja, voll.
Kommt auch nicht wieder.
Ich habe einen 32-jährigen Uwe in meinem Freundeskreis. Das ist auch merkwürdig.
Der kommt auf die Idee, seine Kinder Uwe zu nennen.
Ja, vor allem so, wenn die jetzt 32 sind.
Uwe. Denk mal. So 2024.
Ja, genau.
Also dann stelle ich mir diese Situation vor, wie sie dann da mit dem Kind, also so mit dem Bauch, du Schatz, wir nennen unser Kind Uwe. Und dann sagt sie, ja,
das ist die Idee.
Das ist die Idee, Silke.
Genau. Kannst du das Kind auch nicht leiden? Lass es uns Uwe nennen.
Ich hatte einen Bekannten, der wollte sein Kind tatsächlich Ulfric nennen.
Ulfric?
Ulfric als einen
Namen. Das wundert mich in deinem Freundeskreis nicht.
Oh, ich sagte Bekannter. Ich habe ganz bewusst Bekannter gesagt. Jetzt heißt, dein Zweitname ist Fritz. Also gesagt, du warst mit deinem Opa sehr eng, wenn ich mich...
Huch!
Irgendjemand hat mit
dir gesprochen. Das war aber nicht ich. Ich habe mein Handy ausgemacht.
Das war meine Uhr.
Und meine Blitzer-App ist auch aus.
Tja, siehste.
Also ich war es nicht.
Blitzer-Apps bei den
Typen. Satellit gefunden.
Suche Satelliten.
Satellit gefunden. Bip, bip, bip,
bip, bip, bip. Ja, du warst ganz, ganz dicke mit deinem Opa. Habe ich so ein bisschen mitbekommen? Oder kam das erst so in den letzten Jahren?
Genau, mein Opa war ja auch so ein Macher. Mhm. War ja in Cottbus, hat er in seinem beruflichen Höhepunkt das Textilkombinat Cottbus geleitet. Da waren 5000 Frauen. Das war eines der größten Arbeitgeber für Frauen in der DDR. Das hat er geleitet. Das war wirklich eine Gestalt. Und dann gibt es einen einschneidenden Moment in meinem Leben. Und zwar bin ich ja immer zwischen Berlin und Cottbus gependelt mit dem Zug. Und Opa hat mich immer abgeholt und immer gebracht. Mhm. Und dann hat er mich, ich weiß nicht, wie lange das her ist, 15 Jahre oder so, oder vielleicht ein bisschen mehr, zum Bahnhof zurückgebracht. Und dann saß ich im Zug, und als ich angekommen in Berlin, das war noch so, da waren jetzt Handys, ich weiß gar nicht, noch nicht so.
En vogue.
Und da hat dann, als er mich abgegeben hat und dann zurück zu Oma, hat er einen Schlaganfall gehabt.
Ach, scheiße.
An dem Tag, genau. Und das hat natürlich unser aller Leben verändert. Und deswegen hatte ich dann auch so, jetzt keine Schuldkomplexe, aber so irgendwie das Gefühl, habe ich damit was zu tun gehabt irgendwie. Okay. Und dann war er wirklich sehr, sehr schwer gelähmt. Also ein Schlaganfall, wie man ihn sich nicht wünscht.
Ja.
Weil die alle Fehler gemacht haben, die man machen kann. Ewig gewartet, noch nach Hause gefahren, links, rechts, erst nach 2-3 Stunden und dann halbseitig gelähmt. Und dann kam dazu, dass meine Oma irgendwann Krebs bekommen hat, ihn lange gepflegt hat und dann sogar noch vor meinem Opa gegangen ist.
Okay.
Und der im Altenheim dann sehr, sehr toll gepflegt wurde von einem Altenheim, wo ich auch Konzerte gespielt habe.
Ja.
Und das hat uns so ein bisschen, das hat mir so ein bisschen zu denken gegeben. Also wir leben ja so ein Leben, wo wir nie daran denken, dass es auch ein anderes Leben geben könnte. Und das zeigt einem das so ein bisschen, dass man schon sehr dankbar, sehr demütig sein sollte, bei all den Problemen, die wir so haben tagtäglich, diese alltäglichen Probleme, über die Runden zu kommen, Erfolg zu haben. Das ist auch wichtig und das schlummert ja in uns, sonst würden wir nicht das machen, was wir machen. Aber ich sitze oft so im Auto und denke mir so, danke, dass ich irgendwie gerade ausgucken kann, gehen kann, dass ich mich umziehen kann. Beim Sport, vorm Training denke ich mir so, ist irgendwie schön, dass ich einfach gesund bin. So, weil das ändert halt ein komplettes Leben.
Ja.
Mein Opa war dann einfach von einem Macher abhängig von Frauen im Altenheim, die ihn pflegen.
Mhm.
Und da habe ich mir gedacht, ich war so beeindruckt von Opa, wie er diese Situation für sich angenommen hat.
Mhm.
Der wollte einfach nicht gehen.
Ja.
Und das war kein geiles Leben, bei allem Respekt für alle Altenheime, aber in einem Altenheim bist du ja unter Alten, unter Kranken, Und das macht nicht unbedingt gesund. Und dass er da diesen Willen hatte, da durchzugehen, und der war da 15 Jahre. Und ich dachte so, und das hat mir gezeigt, was für einen unbändigen Willen er hat.
War eigentlich im Grunde zu der Zeit immer noch ein Macher auf seine Art.
Ja, ne? Voll. Und das hat mich unfassbar beeindruckt. Und genau, das hat mir ein bisschen was mitgegeben auch.
Ich finde aber auch, dass es manchmal so ist, also mir ging es selber so, dass man ja so nach der Pubertät dann so diese Sturm- und Drangphase hat. Und da wird auch plötzlich Familie so ein bisschen, also ist sicherlich bei einigen Leuten anders, aber so ein bisschen schwammig. Und man hat gar nicht mehr so den richtigen Bezug, man will sich ausleben, man will probieren. Und dann kommt irgendwie so nach 10 Jahren oder 15 Jahren dann so der Punkt, wo dir dann auch die Endlichkeit irgendwo mal bewusst wird. Und dann siehst du halt auch, guckst dann mal zurück und siehst dann, wie deine Großeltern einfach 15 Jahre älter geworden sind. Mhm. So, und ich meine, gut, meine sind witzig, die sind 85 und 88, die wohnen auch in einem betreuten Wohnen und sagen, da zu der großen Gruppe gehen wir nicht, wir gehen da nicht zu den Alten.
Mhm. Ja, das hat mein Opa auch gemacht. Das ist aber, glaube ich, ja, ja. Das sind die Spielchen, ich will nicht zu den Alten gehören, obwohl sie zu den Alten gehören. Das gehört vielleicht ein bisschen auch so dieses, am Ende ändert sich ja nichts, nur weil die älter sind, sind sie von der Energie ja genauso wie früher, als sie jung waren.
Ja, ich glaube, du meinst, sie nehmen es mit einer gewissen Komik einfach, ja, dass der Fakt ist.
Ja, ja, und du bleibst ja irgendwo auch wahrscheinlich im Herzen jung oder im Geiste.
Du wirst nicht alt sein.
Genau.
Ja. Du wirst nicht alt sein. Und das mit dem Altwerden ist auch scheiße. Das kann man einfach auch mal sagen. Bei all denen, die immer sagen, oh, ist total schön und Frauen finden Männer mit grauen Haaren geil. Ich finde das scheiße.
Als der Schröder hat neulich gesagt,
ich finde das 50, scheiße, kann man das dann wegpiepen?
Kevin ist darin geübt, ja. Oh, als der Schröder hat neulich in dem Podcast gesagt, mit 50, da ging es erst richtig los. Das war eine super Zeit für ihn, 50 bis 60.
Also ich habe auch im Moment noch das Gefühl, ich meine, ich bin noch ein bisschen jünger als 38, nicht viel, aber es, so.
Hä?
Ja. Und Ausweis. Also der Fakt ist einfach, dass ich das Gefühl habe, es kommt langsam so eine Zeit, in der es eigentlich wirklich, man kann tun, was man tun möchte. Man hat die Mittel, es zu tun. Man kann sich so ein bisschen
ausleben. Nur das Aussehen nicht.
So, genau. Und dann denke ich, das geht auch noch 10, 20 Jahre so weiter. Und sind wir mal ehrlich, jemand, der heute 60 ist, das hat nichts mehr mit den Leuten zu tun, die 60 waren, als wir alle Kinder waren. Mhm. Das waren gebeugte, alte Frauen, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, schwer, und oder Männer,
voll,
die aussahen wie Frauen. Also es ist irre.
Und das die Erkenntnis mache ich ja auch gerade, dass ich, du kommst irgendwann in so eine Phase des Lebens, wo du merkst, okay, jetzt ist meine Zeit. Mhm. Jetzt ist niemand, der sagt, kriegst du nicht hin, sondern jetzt sind wir dran. Ja. Our time. Und jetzt musst du auf den Knopf drücken und jetzt musst du liefern. Mhm. So. Und solange du kannst, bis halt irgendwann, weiß ich nicht, irgendwas passiert, wo du sagst, okay, jetzt komme ich in eine andere Lebensphase. Also solange man die Energie hat, nimmt man das mit. Ich nehme auch alles mit, was ich nehmen kann, weil ich weiß, okay, kann morgen zu Ende sein. Was auch immer danach kommt.
Können wir so stehen lassen? Ich glaube, als kleiner Deep Talk im Rahmenverein.
Ja, aber deswegen finde ich, ich bewundere Menschen, die was bewegen und die die was verändern wollen, die riskieren. Ich mag nicht Menschen, die rumheulen und nee, und ich mag lieber Menschen, die sagen, mach ich, und wenn sie dann scheitern, sagen, na und?
Mach ich was
anderes. Dann funktioniert es beim nächsten Mal. Also Menschen, die permanent in diesem Veränderungsprozess sind, mhm, und nicht Lethargie, sondern, und das kann ich auch sagen, also auch Martin und auch ihr gehört ja auch zu dieser Art von Mensch, die in einer Stadt Senftenberg, wo man jetzt sagen würde, ja okay, aber ihr bewegt hier was und ihr baut euch hier was auf. Ja. Und das finde ich auch, macht mich auch manchmal stolz zu sehen, wie dann so jeder in seiner Bubble irgendwie seinen Weg so geht. Ja. Weißt du, was ich meine?
Und was noch viel schöner ist, wenn man dann vor allen Dingen auch öfter irgendwo zusammenkommt. Also du bist ja nur eigentlich Berliner, bist aber viel in Cottbus aktiv, da haben wir immer mal wieder Berührungspunkte, das ist irgendwie ganz nett.
Kreuzen sich so die Kompetenzen auch.
Ja, absolut.
Ja, also und da schließen sich einige Menschen in unserem Umfeld, wo wir merken, das ist so das Team so aus der Dennis oder ne, was. Ja. Und dann holst du Möwi noch mit rein und da, weißt du, ich meine, mit denen ich auch lange zusammenarbeite. Und das finde ich auch ganz schön, dass wir in so einer Region dann am Ende doch dieses Netzwerk auch schaffen, und um den Kreis zu schließen, dass man am Ende braucht man halt Menschen um sich herum, wenn man auch was bewegen will. So, das ist nicht unwichtig, glaube ich.
Absolut. Wir haben jetzt, glaube ich, ganz schön viel Wissensstand für unsere Zuhörer und Zuschauer vorausgesetzt. Vielleicht sollten wir nochmal auf den Fragebogen gucken, denn da gibt es eine ganz spannende Frage. Woher kennt man dich eigentlich?
Ja, also in der Region wahrscheinlich aus Funk und TV, Funk und Fernsehen.
Mhm. Auch überregional.
Von der Straße. Überregional, ja, ja, klar, voll.
Und ich glaube auch so ein bisschen aus dem Block, oder?
Ich bin, genau, knapper vom Block, aus dem Block, genau. Ich bin quasi der Sido des Ostens.
Oh. Ich meinte eigentlich mehr so den Block im Stadion.
Ach, den auch, ja.
So,
und da. Wobei, da war ich ja noch ein Kind, da war ich 12, 13, 14, so. Da bin ich mit meinem Banjo da reinmarschiert und eigentlich eine geile Zeit, weil da hatte ich was ich unfassbar geliebt habe, mhm, wirklich bis zum Ende meines Lebens. und da reingegangen bin. Das habe ich dann irgendwann verloren und habe es jetzt so, wenn man so eine Leidenschaft im Leben hat, das ist was ganz Tolles irgendwie, finde ich. Das geht aber irgendwann wieder. Ist aber auch in Ordnung. Und dann muss man aber was finden, was einen wieder so packt, wo man sagt, boah, krass, das hatte ich, das habe ich jetzt. Das ist so, in der Phase bin ich jetzt gerade.
Sehr schön. Also wir kennen dich aus Funk, aus TV und natürlich aus dem Radio. Im Moment als sehr erfolgreicher, aufstrebender Künstler. Weiterhin aufstrebend.
Aufstrebend, ja. Aufstrebend finde ich immer so, als wenn ich ein Talent bin. Ich bin ja schon sehr alt.
Ja, aber du hast Talent.
Aber mit Talent gesegnet. Also
Talent schon, ja.
Guck mal, wir haben auch gesungen. Dass, wir denken auch, wir haben Talent. Aber
das denkst nur du. Ich bin, bin mir bewusst, ich habe dahingehend kein
aber
Talent.
Aber zwischen Denken und Wissen.
Ja, liegt viel. Deswegen nennst du dich auch selber vom Beruf Musiker?
Ich habe hingeschrieben Hafensänger.
Stimmt, du hast bei uns am Hafen schon gesungen.
Ja, ich, ja, siehst du, genau, beim Hafenfest. Ich nehme mich da ehrlicherweise nicht so ernst. So diese, weil am Ende ist man ja auch irgendwie Überlebenskünstler, Sänger, Musiker, Entertainer, irgendwie sowas in die Richtung. Genau. Es, ist, es gibt ja keine richtige Berufsbezeichnung für das, was ich mache, was du machst. Du weißt, was ich meine. Das, die, der Normalo da draußen kann sich dieses Leben ja auch immer nicht vorstellen.
Also man denkt ja, das besteht
die
daraus...
Denken, die stehen auf um 13 Uhr
genau.
Und sind dann bis nachts wach. Prostitution, Kokain, also das stimmt.
Und Erdbeeren.
Und Erdbeeren.
Und was stimmt daran jetzt nicht?
Naja,
die, 13 Uhr. Die Erdbeeren.
13 Uhr stimmt nicht.
Aufstehen. Aber das natürlich dahinter... unbändiger Wille steht, dass ich ein Workaholiker bin, gefühlt, was nicht immer gut ist, aber was einfach das, was weil es in mir halt ist, es geht auch nicht anders irgendwie. So, ich kann nicht zu Hause sitzen, sondern ich bin auch sehr ungern zu Hause, bin immer irgendwie in Bewegung. Das ist für meine Frau natürlich eine Katastrophe, weil ich nicht sehr gern zu Hause bin. Liegt aber nicht an ihr, sondern es liegt an meinem Wesen. Das kennt ihr wahrscheinlich auch.
Ja. Ne?
Fluch und Segen, tatsächlich.
Es sind auch viele Entbehrungen eben im privaten Bereich, einfach zu sagen, so, ich muss jetzt eben nochmal weg und ich muss jetzt eben nochmal länger da und bin auch noch mal.
Genau.
Es ist ja auch nicht, dass du irgendwo hinkommst, ein Konzert spielst und dann 10 Minuten später wieder im Auto sitzt und zu Hause bist. Also das ist ja wirklich dieser ganze Prozess und das Konzert ist ja nur das eine. Ich meine, das Musikerleben ist ja geprägt eigentlich von vielen anderen Sachen. Also Proben sind dann noch die schönen Dinge.
Ja, voll, aber ich würde sagen, alles davor. Alles davor, alles danach. Guck mal, wenn ich auf so einer Tour, auf einer Orchestertour letztes Jahr, da habe ich ja relativ viel, da hatte ich vor der Show 2 Stunden die VIP-Gäste, VIP-Tickets, dann die Show spielen, danach 2 Stunden Autogramme geben und das machst du dann 12 Tage am Stück und da, das muss man auch können tatsächlich.
Ich wollte gerade sagen,
man muss die Energie
körperlich
dafür auch,
haben, körperlich.
Und dann würdest du auch inhaltlich noch auf der Bühne nach Hause gehen und sagen, ey, die Leute hatten eine gute Zeit. Darum geht's doch am Ende als Künstler. Ich will, dass die Leute nach Hause gehen und sagen, oh, endlich mal da draußen die Welt vergessen.
Und ich würde sagen, du bist jetzt auch keiner, der auf die Bühne geht, sein Programm abspult und dann wieder geht. Ich glaube, es ist schon, da ist auch viel Energie dabei, oder?
Genau.
Bist ja auch ein sportlicher Typ.
Sportlicher Typ, genau. Ich hau da relativ viel Leidenschaft rein, was auch sehr aufwendig ist, was ich mache.
Ja.
Es gibt Künstler, die haben einen anderen Ansatz. Die sagen, ich gehe darauf, ich mache keine Zwischenmoderation, ich spiele meine Show, ich gebe keine Autogramme.
Ich singe die Texte komplett vollständig.
Ich singe die Texte komplett vollständig. Ich fordere das Publikum nicht auf, permanent mitzusingen.
Ja, weil ich wieder einen Hänger habe.
Genau, weil ich wieder einen Hänger habe.
Und aber den Text kenne ich auch nicht.
Die meisten Hänger übrigens sind gewollt, ja, das wollte ich hier nochmal ganz
alles
klar sagen.
Alles gut, das macht dich sehr sympathisch.
Ja, und da habe ich einfach einen anderen Ansatz, vielleicht auch aus der Not heraus irgendwie. Man entwickelt seine Art des künstlerisch sein, passiert ja so. Ich stehe ja nicht auf, okay, das bin ich jetzt, sondern das entwickelt sich so.
Ich finde es sehr beeindruckend, wenn ich das bei dir sehe, weil du sagtest, du nimmst dich auch nicht so ernst, dass du jetzt nicht sagst, ich war jetzt auf dieser großen Bühne und jetzt muss jede folgende Bühne wieder so groß sein, sondern du sagst, du gehst auch definitiv in kleine Venues, also und da rede ich jetzt wirklich vom Kindergarten, von der Krebsstation, von dem Altenheim und so weiter. Also du gehst ja wirklich zu 20 Leuten und sagst, ich möchte jetzt, dass die mal eine Stunde eine geile Zeit haben, bringst deine kleine Box mit und dein Mikrofon und dann geht's los. Und das ist ja auch noch Aufwand, also abgesehen davon, was es körperlich bedeutet.
Ja, aber das kommt daher, weil ich halt weiß, wo ich herkomme. So. Ist natürlich auch immer ein schmaler Grat, weil die Menschen wollen natürlich am Ende irgendwie immer so einen Popstar haben, der unnahbar ist. Ne? Also die haben ja quasi in Anführungsstrichen normales Leben, wie man es so normal leben kann. Und dann will man halt, wenn man da so einen Künstler sieht, will man das kriegen, was zu einem so verkauft wird, immer wenn da ein Popstar kommt. Das ist auch in Ordnung, das gehört auch ein bisschen dazu, man muss es ein bisschen mitspielen.
Okay.
Aber am Ende sollte man ja auch nicht das verleugnen, was man ist. So, und wenn ich auf einer Kinderkrebsstation spiele mit meiner kleinen Bose-Box, die scheiße klingt, dann geht es da nicht mal um die Musik, sondern es geht nur darum, da ist einer gekommen, der kommt, nimmt sich für uns Zeit, Und das bleibt bei den Leuten. Da geht es nicht um die Musik oder ob ich gerade singe, ob das SM58 schön klingt. Da geht es einfach darum, ey, da ist einer, der nimmt sich für uns Zeit. Ja. Der könnte ja auch woanders sein. Der könnte ja auch einen Song schreiben. Aber nein, der ist da und darum geht's. Und das gibt immer so eine Message, die ich habe. Was man gibt, reingibt, kriegt man irgendwann auch wieder zurück.
Da gibt es jede Menge zurück, denke ich.
Fantastisch. Wenn es hier im Hintergrund ein bisschen kratzt, das ist der Hund, der gerade an den Kabeln rumspielt. Nee, der hat schon was gefunden. Ach so, schön. Na, noch besser. Vielleicht hat er schon ein Stück Kabel. Also wenn es jetzt auf irgendeiner Kamera dunkel ist, dann war es der Podcast-Hund.
Der hat einen Dinosaurierknochen, glaube ich.
Schön. Hat er ausgegraben. In den Pflanzen. Apropos, was ist denn dein Lieblingstier?
Mein Lieblingstier, oh, ich habe nichts aufgeschrieben, weil ich habe lange überlegt. Also Tiere, ich bin tatsächlich kein Mensch, der Tiere mit Tieren leben sollte, weil ich zu wenig Zeit habe. Mhm. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr schwierig, wenn Menschen in einer Stadt leben und dann so riesen Hunde haben.
Das stimmt, das würde ich mir auch überlegen.
Also das Katzen, okay, das ist ein anderes Ding. Katzen sind Home-Tiere so ein bisschen, die sind das, glaube ich, gewöhnt, oder?
Riesenkatzen schon wieder schwierig,
aber.
Geparden.
Und da muss man ja auch sagen, für all die jetzt nicht wissen, was das hier unten ist, also das ist ja jetzt kein Hund.
Hallo.
Ich habe auch gesagt,
Herr Müller, haltet dir bitte die Ohren zu.
Bei Martins Hund weiß man nicht, ob man den Kammerjäger rufen soll.
Ja, das ist keine Definition. Also es ist zwar ein Hund, rein theoretisch, auf dem Papier, rein praktisch gesehen.
So, und da beginnt auch schon die Outro-Musik. Schön, dass ihr alle da wart. Genau. Der nächste Podcast dann mit mir und Kevin. Ja, naja.
Wir mögen alle Herrn.
Aber es gibt einen schönen Spruch, zeig mir deinen Hund und ich sag dir, wer du bist.
Oh Gott, diesen wollen wir hier vielleicht.
Naja. Willst du das kurz analysieren oder lassen wir das lieber?
Ja, so eine psychische Analyse wäre jetzt eigentlich lustig.
Da brauchen wir
eine Der ist genauso süß
wird
wie ich.
Da wird auch eine Kategorie für euch.
Das stimmt.
Zeig mir deinen Hund und ich sag dir, wer du bist.
Und dann lassen wir uns von Leuten Bilder von ihren Hunden schicken.
Und dann könntest ja aufweichen auf Haustiere.
Ja, genau, Haustiere. Dann siehst du, wählen sie dich. Was analysiert man dann?
Piep, piep. Oh ja. Oh, er hat einen Vogel.
Cool. Apropos lustige Wortspiele. Was ist denn dein Lieblingswort?
Aktuell Golf.
Weil du einfach so gerne Golf spielst und, wie ich sagen darf, auch ziemlich gut.
Ja, ich spiele jetzt seit anderthalb Jahren Golf und habe leider, und da, das habe ich vorhin schon angedeutet, so eine neue Leidenschaft gefunden, wo ich dachte, krass, okay, dass ich nochmal was finde, was mich so beeindruckt. Mhm. Warum auch immer, ich kann es manchmal auch gar nicht erklären. Also das ist ein unfassbar tolle Sportart, die aus der Not heraus geboren wurde, weil ich bin Fußballer und ich habe auch noch ein bisschen Amateurfußball gespielt, so Brandenburg-Liga, Oberliga. Mhm. Habe mir dann das Kreuzband jetzt vor anderthalb Jahren gerissen auf dem Konzert. Und dann war klar, ich will irgendwie noch zocken, aber ich brauche irgendwas, was mich darüber hinaus genauso bewegt, berührt, fordert. Mhm. Und da kam durch Zufall Golf. Der Golfsport kam dazu, ja. Das muss man echt sagen. Und das hat mich echt krass gefangen. Und ich war jetzt dieses Jahr das erste Mal, letztes Jahr bin ich nach Italien für 4 Tage. Da ist der Ryder Cup. Das ist so das größte Golfturnier der Welt. Das spielt Europa gegen Amerika, die Besten. Mhm. Das muss man sich so wie die Weltmeisterschaft quasi. Und das waren die schönsten 4 Tage meines Lebens, glaube ich.
Und du bist selbst da, obwohl das so war, glaube ich, einen Tag zurückgereist, weil du eine Aufzeichnung für den Fernsehgarten
klassische ZDF Knappe, ja. Ich habe da alles gebucht, da Tickets irgendwie über eBay versucht, es war alles mal ausverkauft, kriegt man nie Tickets, durch Zufall Tickets bekommen. Alles gebucht, 5 Minuten später ruft meine TV-Promoterin mich an. Ja, hier kannst du Freitag durch den Fernsehgarten noch, und dann bin ich nachts hin da in Basel noch gepennt, nach 7 Stunden wieder zurück und oh, alter Falter, ey. Aber irgendwie liebe ich das, ich mag das. Ich mag es, wenn mehr eine Herausforderung gestellt wird und ich diese Herausforderung irgendwie lösen muss.
Das finde ich cool.
Ja.
Also das, und ich habe immer gedacht, also ich habe dich oft Golf spielen sehen und habe gedacht, na okay, jetzt mach doch was anderes, spiel da halt ein bisschen Golf. Und dann war letztes Jahr dein Liebe kennt keine Liga Golf Cup.
Zum allerersten Mal, genau, ja.
Und da habe ich dich dann persönlich Golf spielen sehen und du hast deinen Flight regelmäßig abgezogen. Also Flight, deine Gruppe an Golfern, die mit dir.
Hol uns doch mal ab. Geht.
Ja? Tatsächlich muss ich sagen, habe ich mich auf diesen Tag, auf das Turnier, so ein bisschen, das war so mein Finalturnier in diesem Jahr, wo ich dann liefern wollte. Ja. Und ich muss sagen, ob das bewusst oder unbewusst, es war, ich krieg das hin, im richtigen Moment dann auch so zu liefern. Ich habe dann, glaube ich, bei meinem eigenen Turnier, meinem ersten eigenen Turnier, anderthalb Jahren Golf, habe ich einen 2. Platz gemacht. Also da war ich schon sehr stolz, ja. Also war ein guter Tag, ein gutes Golf gespielt.
Und da haben Leute mitgespielt, also die machen das, glaube ich, schon deutlich länger als du.
Ja. 20 Jahre teilweise, ja. War ein tolles Turnier, ein toller Tag, waren ja auch ein paar Promis da. Axel Schulz, der trifft keinen Ball, aber ist halt ein guter Typ.
Unglaublich. Was war der nochmal früher?
Also Axel Schulz, Boxer. Ah, aber danke. Das ist ein überragender Typ.
Unglaublich cool.
Unglaublich cool.
Finde ich auch.
Die Culture Caldera Jungs waren da. Ja. Flittet Berner, auch ein ganz toller Typ. Chris Rodriguez von den Roboterhelden war da. Sven Weißhock und so weiter. Du warst da, genau.
Wer? Ja. In einem Atemzug.
Du in einem Atemzug, genau. Es war echt ein cooler Tag. Ja. Also muss ich sagen, gefühlt 40 Grad.
Oh ja, oh Gott.
Viel
ja.
zu warm, es war viel zu warm.
Wir waren alle so rot wie die T-Shirts, die wir anhatten.
Alter Falter, ja.
Und es steckt immer noch die Hälfte von deinem Driver bei mir im Blumentopf vor der Tür.
Ja, leider.
Ach Gott sei Dank nur da.
Ich gehöre zu den Golfspielern, die aus Frust, obwohl es ja ein guter Turniertag für mich war, ich habe meinen 400, 500 Euro Driver kaputtgeschlagen.
Ja. Aber dann scheint es ja zu laufen.
Nee, eben nicht. Muss einen direkten Kredit aufnehmen.
Ich habe eine gute Haftpflicht, da können wir vielleicht was machen.
Deswegen habe ich ja den Podcast hier zugesagt.
Sehr gut. Ich hole schon mal die Münzen.
Da ist ein neues Golfcappy drin. So, was ist denn eigentlich die nächste Lieblingsserie? Hast du eine Lieblingsserie in der...
Stromberg.
Sehr gut.
Ja, aber das ist
ein
ja
Hund im Büro.
Im Büro.
Ein Hund im Büro.
Sieht aus wie ein Sargdeckel. Könnte aber auch ein Sprungbrett sein.
Büro ist ja auch Krieg.
Ja. Ja. Scheiße schwimmt von oben nach unten. Deswegen bin ich auch oben.
Ja, schön.
Eine
also, es gibt selten
Serie.
Leute, die diese Serie wirklich mögen, aber ich habe
nee, das stimmt nicht.
Ich glaube, da gibt's ganz viele.
Nein, ich glaube, also alle die, die in Versicherung arbeiten, natürlich nicht, weil deren Arbeitsalltag natürlich extrem nahe gebracht wird und die sich wahrscheinlich dann erschrecken, wie diese ganzen Kalküle, die da drin sind. Das ist schon verrückt tatsächlich.
Aber es ist eine also unglaublich Stromberg witzige Serie.
Also ich weiß nicht. Also das sind wirklich für mich Götter.
Generell, Christoph Maria Herbst,
ja,
krasser Typ.
Das ist eine
Maschine.
Aber auch die Drehbuchschreiber.
Unglaublich gut geschrieben.
Also die Witze, das muss man ja sagen, das hat ja nicht Stromberg geschrieben, sondern
den Namen auch gerade auf den Lippen, aber die...
Oh,
na, der
Wahnsinn,
andere.
Wahnsinn, ja.
Genau, Kevin, wir haben da unseren Kevin in der Regie.
Ich mach's wieder, liebe Gott, selten da, aber trotzdem beliebt.
Genau, Kevin googelt in der Zwischenzeit, wer Autor bei Stromberg war.
Das ist einer. Ja, mein Lieblingswitz ist, darf ich das mal, also müsst ihr euch jetzt vorstellen, alle die zuhören, da stellt er ja einen neuen Mitarbeiter ein und der ist leicht behindert, der hat nur einen Arm. Ja. Und dann guckt er an die Bewerbung und guckt so, marschiert dann immer so an der Bewerbung vorbei und dann erwischt der Bewerber ihn, wie er so guckt und dann haben sie irgendwas gegen Einarmige. Und dann so ertappt antwortet er, wenn es hier um die Anzahl der Arme gehen würden, dann würden die überall Tintenfische sitzen.
Ja. Eine wunderbare Serie, muss ich sagen.
Ist die eigentlich gut gealtert? Kann man die noch so gucken?
Das ist eine der wenigen Serien, die wir wahrscheinlich noch in 50 Jahren gucken können.
Das stimmt.
Es war natürlich schon viel Shaming, auch so Erika.
Ich wollte gerade sagen, Erika, die da ein bisschen...
Und Ernie.
Ja, aber ich glaube, es geht immer noch. Also du hattest ich finde es super.
Also die Serie spielt ja auch mit ganz vielen Klischees natürlich. Ne?
Natürlich, ja.
Das ist ja Ironie, Satire, würde Jan Böhmermann sagen. Das ist ja bewusst auch überspitzt.
Absolut, ja.
Auch vielleicht, um gesellschaftliche Probleme so ein bisschen klarer zu machen.
Ja, genau das wird
also
da
auch
gezeigt.
Vor allem die mit Erika, dann Ernie, der ja so diese Rolle spielt eines...
Kevins.
Ja. Okay, ist das Kevin bei euch?
Ja, so Gemobbten auf jeden Fall. Genau. Ne?
Dann,
also,
aber auch dem Typen, der eigentlich nichts kann.
Ja.
Das ist ja Stromberg und sich irgendwie durchschleicht, eigentlich gekündigt werden soll und dann macht er die Firmenveranstaltung der Kapitol und die Chefs sind da und feiern ihn danach und dann wird er doch wieder quasi in die nächste Ebene gehoben.
So bin ich erfolgreich geworden.
Ja, das Peter-Prinzip oder Petermann-Prinzip heißt das, glaube ich, so lange.
Aber kennt ihr jemanden in eurem Umfeld, der eine Führungsposition hat, der so ist?
Ja. Ich nicht.
Also nicht von der,
also
nicht von
so
der Person
eine Position,
so ist, aber so unfähig, so lange befördert, bis man absolut nicht mehr in der Lage ist, das zu leisten, was man kann. Und dann wird aufgehört mit Befördern. Hm. Das nennt man Petermann-Prinzip. So lange befördern, bis zur Unfähigkeit.
Das hat jetzt aber nichts mit dem von der IHK.
Nee.
Das ist euer größter Spaß.
Spaß. Ich glaube nicht. So, jetzt haben wir dir ganz viele Fragen gestellt und auf unserem Fragebogen haben wir eine Frage an Stefan, eine an Martin.
Genau, an Martin. Wie machst du es mit deinen Haaren?
Neidisch.
Bist du schon.
Also es ist, ich habe wirklich sehr, sehr dünnes Haar. Man denkt das immer so, wenn man das sieht. Ja.
Aber hast du deine Haare machen lassen? Warst du schon mal in der Türkei? Hast du schon mal nachgedacht?
Also nö. Ich habe ja noch ganz bewusst, trage ich noch meine
Haartransplantation?
Ja, ja. Nee, ich zeige meine Geheimratsecken, die ich schon seit 12 habe. Ganz mutig. Und das ist tatsächlich wirklich Schaum, dann Föhn, dann so ein Strukturpuder, dass du das gestylt kriegst, dann noch Wachs und dann versprühen. Also man denkt immer, das ist so Gott gegeben, aber das ist wirklich eine Katastrophe.
Harte Arbeit, ja?
Ja.
Harte
Arbeit. Wenn ich aufstehe, sehe ich aus wie Stefan.
Turkish Airways.
Das ist aber auch so ein Friseurladenname. Harte Arbeit. Das kennt ihr diese Friseurladennamen, wo ich mir immer denke, sind die behindert?
Ja.
Das wäre auch so.
Du musst auch.
Harte Arbeit.
Mit Doppel-A.
Genau. Ja, na klar.
Da bist du Harmonie.
Haarwerk.
Genau. Herrleid.
Haarscharf.
Genau. Honighaar. Also es ist ja alles Rebeckhaar. Es gibt ja unzählige. Ich glaube, das ist auch in der Friseurinnung vorgeschrieben, dass du das machen musst. Ja,
nein.
Schlechte Namen.
Meine beste Freundin, Friseurmeisterin, ihr Laden heißt Meisterhand.
Das ist Meisterhand. So. Den besten Friseurnamen tatsächlich, den ich gehört habe, war Schnittmuster. Und der Besitzer hieß tatsächlich Muster.
Ach so.
Ja. Und dann hast du es wieder gut gemacht, oder?
Ja, das macht es nicht besser.
Ja,
das
ist ein bisschen schon.
Ja, ein bisschen schon, aber also gehst du in einen Friseurladen, der heißt Schnittmuster?
Nee.
Der macht so seine Schablone draufgelegt.
Das steht total unkreativ.
Ja. Seit 60 Jahren dieselben Frisuren. Mein Friseur heißt übrigens Studio 17 und ist.
Das finde ich cooler.
Hat auch keinen.
Ja, aber das finde ich jetzt schon.
Wortwitz.
Nee, das finde ich aber okay. Ja. Das finde ich so, tut nicht weh.
Ja. Richtig.
Das geht so weit.
Ist cooler ein bisschen.
So, also das Geheimnis ist gelüftet.
Ich danke dir tausendfach, dass du mir keine Haarfrage stellst.
Warum bist du so groß? Fragezeichen.
Das ist wirklich deine Frage.
Du hast was?
Because so Running Gag, weil ich von ich bin reingekommen und mein erster Gedanke war, als ich dich gesehen habe, hey, warum bist du so klein? Also ich hab dich immer viel größer in Erinnerung.
Er hat jetzt seine Einlagen nicht drin. Also die Schuheinlagen.
Ich trage heute einfach Sneaker.
Nee, das ist natürlich ein Spaß, mir ist keine Frage eingefallen.
Das ist völlig in Ordnung.
Ja, das geht mir auch öfter so.
Ja, aber das macht die Gesellschaft.
Das wäre eine rein biologische Frage tatsächlich. Vielleicht auch für die Zukunft, vielleicht auch eine Kategorie bei euch in der Sendung. Wird man im Alter kleiner?
Ich glaube, das nach.
Die Frage habe ich mir wirklich mal. Also man weiß ja, dass die Ohren größer werden. Und
das,
die Nase?
Das finde ich übrigens wirklich eklig.
Die werden größer?
Es gibt
wirklich,
Dinge, die nicht aufhören zu wachsen.
Ja, ne?
Ohren, Nase.
Penis.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Hoden. Ja. Irgendwann werden einfach die Glocken länger als das Seil und so ist es.
Aber
so.
Das ist auch so.
Ja.
Oh Gott.
Die Hoden werden, oder?
Ja, wie die Nase.
Also kennt ihr das, wenn man. Ich bin so ein Saunagänger, ne?
Okay, let's go. Ja,
ne, erzähl ruhig weiter.
Aus.
Aber das muss ich wirklich nochmal erzählen kurz.
Ja.
Ich bin echt ein extremer Saunagänger, ne? Ja. Also ich liebe die Sauna. Mhm. Da sind auch Songs entstanden.
Liebst du dich
Paradies
auch?
Zum Beispiel. Ja. Mein Song Paradies. Mhm. Paradies, Paradies. Wenn das nicht dein Tag ist, mach das, was du liebst.
Ja.
Und ich gehe sehr gerne in die Sauna. Und da habe ich den Song geschrieben. Und was mir letztens aufgefallen ist, wenn man dann in so einer Sauna ist, wo ältere Menschen sind, die haben das so mit Nacktheit und so Sexualität. Ich glaube, das ist abgestellt irgendwann.
Also das
irgendwann
Baume,
ist eh
die
egal.
Die wackeln dann da lang, das sieht alles, und die Alten, deswegen kommen wir auf die langen Hoden nochmal zu sprechen.
Oha.
Also man will da nicht
hingucken. Da haben wir unseren Sendungstitel.
Du weißt, was ich meine, ne?
Ja, natürlich.
Und da ist mir aufgefallen, dass, ich finde das sehr angenehm, dass sie nicht mehr dieses Schamgefühl haben, oder?
Findest du das sehr angenehm, ja?
Ich mag es insofern, weil es Druck rausnimmt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Das stimmt. Aber ich glaube, wenn man sich im Alter dann Angst haben muss, dass man zwischen diesen Latten, aus denen diese Saunabänke, wenn man da beim Aufstehen.
Ah.
Also ich meine, das könnte
so
das super schmerzhaft werden.
Und jetzt haben wir das eh hinter der Ausgabe.
Genau. Und wir haben den Sendungstitel Lange Hoden in der Saunabank.
Mit Alexander Knappe.
Genau.
Backstage-Gespräch.
Das ist wirklich was sehr Schönes. Apropos Dinge, die man nur hier erfährt. In unserem Fragebogen gibt es die letzte WhatsApp an dich. Und jetzt musst du völlig ungefiltert.
An mich oder?
An dich.
An dich.
Nicht versendet.
Die du bekommen hast.
Nee, die ist doof.
Nee, okay. nimm mal die doofe.
Nee, die kann ich nicht nehmen. Das kann ich nicht machen. Die ist zu.
Aha.
Ja, es ist.
Find ich jetzt nicht schlimm. Also, die ersten drei Worte waren ganz okay.
Ich habe dir geschrieben, bin gleich da.
Ja, das ist auch witzig. Stefan stand an meinem Fenster, guckte nach draußen und sagte so, ich glaube, hier kommt ein Knappe angefahren. 10 Minuten später kam eine Nachricht, bin gleich da.
Also ich habe die Beerdigungsfeier von Franz Beckenbauer bei Sky, bei Wow, live verfolgt, die mich sehr berührt hat.
Ich wollte gerade sagen,
wirklich sehr, sehr berührt. Weil ich kann mich nämlich an mein allererstes Fußballspiel, was ich in meinem Gedächtnis habe, mein Papa hat nämlich in Berlin gewohnt, im Prenzlauer Berg, und dann meine Mutter und mein Papa waren getrennt, also durfte ich immer am Wochenende mit meinem Bruder nach Berlin. Und da kann ich mich an ein Fußballspiel erinnern, im Fernsehen, Fernsehen, wo Franz Beckenbauer in meinem Kopf hängen geblieben ist. Also das war das erste Mal, wo ich rückblickend irgendwie mit Fußball, so dieses ganze Game, dieses große Spiel, unabhängig jetzt vom Bolzplatz oder so. Deswegen, ich war da noch Bayern-Fan, glaube ich, und deswegen hat mich das schon so sehr berührt. So, und was man so hört, ich habe ihn selber nie persönlich kennenlernen dürfen, leider, dass es ein unglaublicher Mensch gewesen sein soll. Also ganz ein großes Herz gehabt haben soll. Und das ist ja für Menschen, die so erfolgreich sind, sich alles leisten können, sehr selten.
Ja, es ist tatsächlich, mit was den Erfolg angeht und so, habe ich jetzt immer wieder gelesen und auch so ein ganz kleines Stück weit selber feststellen dürfen, dass Erfolg tatsächlich dir eigentlich nur zeigt, dass es das nicht ist, was du brauchst. Vor allem finanzieller Erfolg. Ja. Also das,
genau.
Ich weiß gar nicht, wer das neulich gesagt hat, er wünscht jedem mal so viel Erfolg zu haben, um damit alle feststellen,
dass das gelesen. Nicht das ist. War das ein Fußballer? Nee, war das
irgendein Zitat.
Ist ein toller, ist aber ein schöner Spruch, wobei man muss, das ist natürlich auch immer aus der Perspektive desjenigen zu sagen.
Der es schon mal erreicht hat, ja.
Ja, finde ich immer ein bisschen schwierig, was ich meine, weil wir brauchen uns doch nichts vormachen. Eine finanzielle Situation, die einen ruhig schlafen lässt, die kann man nicht, die tut jedem gut.
Ja, das stimmt.
Alles, was gesund ist, was ich meine. Ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die unfassbar viel Geld haben. Die sind tatsächlich nicht so glücklich, wie wir das vielleicht denken, weil sie andere Probleme haben. Aber ich bin oft so in meiner Phase meines Lebens, jetzt gerade auch aktuell, denke ich so an Momente zurück, wo ich zu Hause sitze und keinen Cent habe und nicht weiß, wie es mit meinem Leben weitergehen soll, weil ich eigentlich einen Plan habe und irgendwo hin will. Und diese Perspektivlosigkeit und die ich da hatte und dann denke ich, krass, wo ich jetzt gelandet bin und was ich alles erreicht habe, dass ich bin oft in diesen Momenten, wo ich nochmal zurückgucke, um mich nochmal zu erden.
Ja.
Und das zeigt eigentlich, dass es nicht immer unbedingt so viel braucht und vor allen Dingen in schwierigen Momenten ist es auch so Freuden, glaube ich, ne, zu wissen, dass man nicht alleine ist. Ich glaube, das ist was unfassbar Wertvolles. So, und da ist Geld erstmal. Mit Geld kann man sich da jetzt nicht so viel kaufen.
Du bist Freunde, ja auch relativ erfolgreich. Also man kennt dich aus dem Fernsehen, du machst Musik, bist auf vielen Bühnen unterwegs. Bist du an dem Punkt, dass du sagst, ich habe es geschafft, auch finanziell, oder ist das immer eine Reise?
Ist immer eine Reise, immer ein Kampf. Also ich versuche immer vor der Welle zu sein, tatsächlich. Und das kennt ihr ja auch, weil ihr ja auch Unternehmer seid. Ich wach jetzt nicht morgens auf und denk mir, jetzt mag mal nix, sondern ist immer so, ich bin 24 Stunden Alexander Knappe. Weil ich ja am Ende auch ein bisschen eine Kunstfigur bin, in Anführungsstrichen Künstler, und da kann man sich nicht drauf ausruhen, sondern es kommt ja keiner um die Ecke und sagt, so Alexander, du machst jetzt nochmal das Open Air, du machst jetzt nochmal die Sendung oder du gehst jetzt zu reine Nervensache in die Sendung, sondern das mache ich ja tatsächlich selber, weil ich mein eigenes Projekt bin irgendwie.
Also es ist schon noch
und
Arbeit.
Ich lebe davon. Und in diesem Business, seit 15 Jahren bin ich dabei, davon leben zu können.
Hättest du dir gewünscht, so 30 Jahre früher Musiker gewesen zu sein? In diesen goldenen Zeiten, so 80er Jahre, 90er Jahre, wo noch so diese Monster-Honorare auch im Fernsehen so gezahlt wurden?
Ich kenne ja auch viele, die in dem Business sind, die das auch alles erlebt haben. Ich hatte ja das Glück, dass ich auch noch eine Zeit hatte, vor allem die ersten Alben, wo ich auch Platten verkauft habe, wo das wirklich noch eine gute Zeit war. Jetzt bin ich natürlich in so eine Phase reingekommen, wo das Game sich komplett verändert hat. Was natürlich auch dazu führt, dass ich merke, die Zeit kommt langsam zu sagen, war schön. Und damals war es absurd, wirklich absurd. Ich kenne Künstler, Musiker oder auch Plattenfirmenchefs, die sagen, wenn wir Künstler XY in die Sendung reingebracht haben, die Hitparade zum Beispiel, dann hat der, egal wie der gesungen hat, den nächsten Tag 40.000 Alben verkauft. Und diese Mechanismen gibt's nicht mehr. Also es ist so schnelllebig geworden. Ich schreibe ein Jahr an einem Album, dann haust du das raus und nach einer Woche interessiert das keinen Schwein mehr. Du musst es arbeiten, musst da hinterher sein, in die Sendung rein, Streams sind, das wissen die Leute ja meistens nicht, wenn die Leute fragen, wie verdient man denn Geld? Also mit Streams nicht. Ich verdiene pro Stream 0,01 Cent. Und dann muss es schon gut laufen. Ja. Und wenn dann drei Leute mitgeschrieben haben, teile ich diese 0,01 Cent durch drei und dann ist es auch noch vor Steuer. Und das sagt den Leuten natürlich niemand, sondern die Leute denken bei Alexander Knappe, weil er im Fernsehen ist und so, ja, wird Millionär sein. Aber dass ich natürlich auch dafür 15 Jahre lang gearbeitet habe und immer auch jeden Tag investiere, das erzählt man niemandem, deswegen wissen die Leute das auch nicht, deswegen kann ich das auch nicht übel nehmen. Ich hätte schon ich bin dankbar für das, was ich alles erleben durfte und was ich so, welche Songs ich geschrieben habe, dass ich so finde ich immer auch mit Wahrhaftigkeit so die Songs und die Musik gemacht habe. Aber klar, auf der Suche nach diesem einen Song, das habe ich schon oft gesagt, der so über allem steht, der vielleicht größer ist als einer selbst, so, das ist immer so die Challenge natürlich. Ne?
So das persönliche Last Christmas.
Ja, das persönliche Last Christmas. Also ich habe letztens lustigerweise die Wham-Doku gesehen. Das ist, da findet man sich oft selbst wieder in den Gedankengänge, die so ein Künstler auch hat. Das ist, egal, ob das Michael Jackson ist, Wham, oder da bin ich nicht anders. Auch in den, wie viele Leute haben zu George Michael gesagt, das ist es nicht. Mhm. Oder wenn du dir die Dokumentation von Sylvester Stallone anguckst oder Arnold Schwarzenegger. Auf die hat keiner gewartet. Und das kann ich auch allen da draußen sagen, die irgendwann mal anfangen, was Neues alleine zu machen. Es wartet keiner auf euch. Aber genau das ist ja die Chance. So, das ist die Erkenntnis, die ich gemacht habe. Immer dann, wenn Leute sagen, das ist es nicht, das ist der Moment.
Du hast schon gesagt, du kennst auch Leute, die quasi diese goldenen Jahre noch miterlebt haben. Erst fiel schon der Begriff Revolverheld. Das waren ja auch so Ende 90er, 2000er Stars, wo wahrscheinlich noch richtig Platten verkauft wurden.
2005 bis 2010, glaube ich, waren die.
Okay. Kurz bevor du deine Frage stellst, weil wir das gerade hatten mit diesen Liedern, die größer sind als man selber. Wir hatten eine junge Dame, die uns geschrieben hat, auf die Frage, ob es Fragen an uns gibt, hat sie geschrieben, es ist keine Frage, aber er ist der tollste Sänger, seine Lieder begleiten mich durchs Leben.
Schön.
So, ich glaube, sowas hört man in den Momenten gerne, wenn man gerade Lieder geschrieben hat, die irgendwie.
Ja, voll. Das ist, ja, genau. Also, das ist, ja, also, man kann das immer gar nicht so beschreiben, was das mit einem macht, aber oft sitze ich dann so im Auto und denke mir so, ach krass, so, man nimmt sich ja selbst auch nicht so wichtig, ne? Ich sitze ja nicht in meinem Auto und höre meine Musik oder feiere jetzt, sondern das ist, das macht man auch nicht. Ich kenne keinen Künstler, der seine eigene Musik gerne hört, weil man ist ja so sehr im Prozess, wenn man die Songs schreibt auf der Bühne, dass man dazu auch eine Distanz entwickelt. Umso schöner ist es dann, wenn es Menschen gibt, die die Musik fühlen und auch noch lange Zeit für sich im Leben haben. Das ist dann schon, das ist sehr viel wert, tatsächlich.
Ist auch ein Vorteil, glaube ich, der deutschen Sprache. Ja. Die du ja singst. Absolut. Das macht natürlich viel. Also ich muss ehrlich sagen, wenn man so deine Songs manchmal hört, da hat man auch in so einem emotionalen Moment vor der Bühne, wo ja eh immer alles groß ist, schönes Licht, guter Sound. Und dann kommt so eine Nummer, die du heißt. Mhm. Also da kriegst du wirklich am ganzen Körper Gänsehaut.
Ja, ist das so deine knappe Nummer, die dich da...
Es gibt diverse, da kommen wir dann am Ende noch dazu, aber du ist tatsächlich
ja, das ist auch ein krass.
Und Mama kam in der Zeit raus, wo es meiner Mama nicht gut ging.
Mhm, okay.
Und das hat ganz schön krass gematcht.
Ja, das Thema, dieses Mama, Papa, Mama vor allen Dingen ist ja auch ein sehr, ich habe ja ein sehr schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter gehabt, also kein gutes tatsächlich. Und meine Mama hat, meine Mama ist jetzt gestorben vor einem Jahr und wir haben so ein zerrüttetes Verhältnis gehabt, dass ich auch nicht zu ihrer Beerdigung kommen durfte. Und dieser Song ist, das ist aber alles cool, weil sie ist sich dann am Ende auch treu geblieben, so ein bisschen in ihrer Sturkopfigkeit. Ich war da auch nicht, ich habe da auch sehr viele Fehler gemacht und vielleicht ist es der größte Fehler, den ich bisher gemacht habe, dass ich es nicht charakterlich, menschlich über dieses Level bekommen habe, da auch wieder diese Beziehung herzustellen, die ein normales Kind mit seiner Mutter haben sollte. Mhm. Woran das auch immer, ich weiß bis heute nicht, ich habe es auch nie aufgearbeitet, vielleicht mache ich das auch nochmal, aber ich habe das irgendwie für mich entschieden, so zu lassen. Ich habe es über die Musik gemacht, um das nochmal zu schließen. Also Mama ist dann, da gibt es ja so Zeilen, Mama, wir wissen beide, ich liebe dich leise, anders als das andere tun. Ne? Mama, ich mal mit Kreide in Regenzeiten, also da sind so diese Bilder aus meiner Kindheit und jeder liebt jemand anderes anders. Das ist nun mal so. Und ich habe meine Mama halt nicht so geliebt, wie es vielleicht sein sollte, wie wir es kennen, sondern halt anders.
Krass, bei mir ist es tatsächlich dieses, ich glaube, verlieb dich nicht in mich.
Ja, ein unterschätzter Song übrigens.
Weil das absolut mega, mega
Titel. Verlieb dich nicht in mich. Das ist ja mein Leben tatsächlich, ne?
Und das kann ich so aus
dieser DJ-Sicht. Ich bringe dir keine Blumen, sondern nur Geschichten mit.
Das kann ich so aus dieser DJ-Sicht so nachvollziehen. Ja, so dieses, wenn ich wiederkomme, sind die Läden dicht.
Ja.
Und dann eben, ich bringe dir keine Blumen, nur Geschichten mit.
Ja.
Weil das genauso das ist. Die Zeile, alle sehen dich nur im Scheinwerferlicht. Und dass du danach aber so dieses Privatleben völlig vernachlässigen musst.
Ja, ja.
Das mega Song.
Und auch dieses Verlieb dich nicht, dass man, die Leute stellen sich ja unter Musikern, Sängern, Künstlern, die in der Öffentlichkeit stehen, der eine mehr oder der andere weniger, die denken ja, dass das außergewöhnlich besondere Menschen sind. Das mag das eine oder andere mal sein, bei dir wahrscheinlich mehr als bei mir. Aber wir sind keine, das würde ich jetzt von mir behaupten, kein einfaches Pflaster.
Nee, definitiv
nicht. Und dieses Verlieb dich nicht ist so, ey, bist du dir wirklich sicher, dass du es mit mit mir, ich bin ja auch ein Egozentriker, ich bin sehr gern alleine auch. Mhm. Und ich habe mit meiner Frau eine fantastische Frau gefunden, die eine ganz tolle Frau ist, aber sie weiß, dass ich auch sehr, sehr speziell bin. Ich bin und wenn ich sage, ich bin sehr gerne alleine, heißt es nicht, dass ich gegen dich bin. Das ist einfach meine Welt. Ich brauche meinen Raum für mich alleine. Ja. Ich bin sehr gerne alleine so unterwegs. Ich bin gerne im Hotel, ich bin sehr gerne im Auto. Ich kann mich auch mal 7 Tage nicht melden. Und in dieser Welt, zwischen diesen Welten, ist es echt nicht so einfach. Und das ist die Herausforderung, in der ich mich auch gerade befinde. Und wenn ich irgendwann mal eine Familie gründen sollte, ja, so Kinder und so, dann weiß ich auch, und davor habe ich ehrlicherweise ein bisschen Angst, dass dieser Egoismus, der funktioniert dann nicht mehr.
Ich meine, wir haben ja einen Vater hier in der Runde. Wie ist das? Ändert sich das, wenn das Kind da ist? Dann ist es, glaube ich, 6.
Ich glaube, genau, das Running Gag, Martin dachte, mein Kind ist 6, ist 11.
Aber er ist sehr klein und spricht sehr schlecht.
Ist er nicht, und auch das stimmt. Es ist eigentlich
Spaß.
Es ist eigentlich alles falsch, was er sagt.
Das ist ein cooler Typ.
Also es ändert sich tatsächlich am Anfang einmal schlagartig, dass du denkst, okay, jetzt muss ich da sein, jetzt möchte ich auch da sein. Und dann muss ich zu meiner Schande gestehen, schleicht sich das ganz langsam wieder ein, dass du sagst, okay, das ist jetzt ähnlich wie mit einer Partnerin oder einem Partner. Das wird, man stellt das dann wieder hinten an und nimmt wieder dieses schillernde Leben wieder nach vorne.
Diesen Modus, den
man so gespielt hat. Und dann kommt man wieder in diesen Modus rein. Und dann habe ich jetzt einfach in den letzten Jahren festgestellt, dass es höchste Zeit ist, das wieder schlagartig zu ändern. Okay. Und jetzt deutlich weniger Termine anzunehmen und einfach wieder zu Hause zu sein. Weil mit 11 Jahren, das wird noch 2 Jahre, in denen er mich cool findet. Und dann bin ich plötzlich scheiße. So, wenn ich Glück habe.
Ja. Dann komme ich ins Spiel, nicht der coole Onkel. Oder die coole Tante, kann er sich aussuchen.
Tante Martin. Aber ich habe auf jeden Fall tiefsten Respekt vor Menschen, die Kinder haben. Also meine Eltern waren mit 19 und 20 jeweils schon zweifache Eltern.
Irre.
Es war wirklich, ich mit 20 war noch kein Mensch. Also, du weißt, was ich meine.
Ja.
Ich bin jetzt 38 und fühle mich.
Jetzt noch Probleme.
Ja, und das ist, da habe ich tiefsten Respekt vor. Also eine Lebensleistung, die ich in meinem Leben nicht geleistet habe. Da habe ich, das muss ich sagen. Also
bis jetzt.
Da ist ja noch genug Zeit.
Da kann
noch
einiges kommen.
Liebe Grüße an deine Frau.
Ja.
So, apropos Fragen. Gut, dass du darauf ansprichst, Stefan. Wir haben natürlich nicht nur unsere Fragen heute mitgebracht, sondern auch die Fragen von unseren Zuschauern und Zuhörern. Und die kommen jetzt.
Weswegen ich anrufe? Ich hätte da noch 3 Fragen.
Und vielleicht sind sogar ein paar mehr.
Heute ist das auch in Ordnung. Normalerweise werde ich von Martin gerügt dafür, dass ich mehr als eine Frage mitbringe.
Weil sie sind meistens sehr langweilig.
Ja?
Ja, ja.
Neulich habe ich gefragt, was würdest du lieber auf deinem Dachboden finden? 1000 Kakerlaken oder einen toten Menschen?
Du kannst nur verlieren.
Ist jetzt, ja.
Es ist nur eine Entweder-Oder-Frage, da gibt es nichts zu gewinnen.
Toten Menschen, spannend.
Ja, das finde ich auch. Es ist dann gut zu zitieren in der nächsten Zeitung. Alexander Knappe wünscht sich einen Toten auf sein.
Naja, schön. Aber bevor wir zu unseren Fragen kommen oder den Fragen der ZuhörerInnen und ZuschauerInnen, haben wir eine Frage von unserem vorherigen Gast. Denn das ist eine neue Tradition, die es noch, also ab jetzt gibt, dass der vorherige Gast dem Nächsten eine Frage stellen muss. Dann habe ich ihm gesagt, wer du bist und was du so machst. Und seine Frage an dich lautet, bist du arg böse, wenn man dich nicht kennt?
Nee, gar nicht. Null. Wer war's denn?
Andy Kubajek, internationaler Starregisseur hier bei uns am Theater in Senftenberg.
Nee, ist in Ordnung.
Ja. Er ist auch der nicht ist böse,
da,
wenn du ihn nicht
der
kennst.
Der ist in so einer Blase da, bei sich da im Theater da. Ich kenne ja diese Theater-Heinis.
Ich bin überhaupt nicht böse, aber diese Theater-Typ.
Ist ein super Typ.
Die sind. Nee, Andy, nee, ganz liebe Grüße.
Nee, aber wenn nicht, du dann das nächste Mal im Theater spielst. Im Amphitheater zum Beispiel.
Da habe ich schon mal gespielt.
Da war Andy nicht da.
Das ja, war aber ein sehr schönes Konzert. Kevin und ich waren sehr betrunken.
War ich da nicht im Krankenhaus?
Das war ein schöner Abend eigentlich,
war ein wunderschöner Abend und du hast unglaublich schöne Werbung für mich gemacht.
Habe ich gemacht?
Ja,
ich
immer.
Dann warst du wirklich betrunken.
Wer ein Hochzeits-DJ sucht, hast du, glaube ich, gesagt.
Und die große Frage ist, sind danach die Aufträge nach oben geschossen?
Nein.
Aber da war ich doch im Krankenhaus, ihr Assis, oder?
Genau, und wir haben dir dann noch Videodinger geschickt.
So ein Livestream. Ich hatte von irgendjemandem einen Livestream. Ich glaube von Martins Frau. Irgendjemand hat einen Livestream angemacht, damit ich mitgucken konnte. Ja. Naja, war okay.
Oh Mensch.
So, also achso, und dann soll ich noch ausrichten. Liebe Grüße, PS, drück mal Martins Knöpfchen.
Martins Knöpfchen?
Also die, weil er hat da auch drauf gedrückt. Aber warte, dann gebe ich dir was Schönes und dann kannst du dir mal einen Knopf aussuchen.
Juhu, wo?
Na, irgendwo hier so.
Schön.
Da steht Stefan auf der Taste.
Ja. Endlich mal wieder Applaus.
Ich hab... Achso, nee, das wäre hier gewesen.
Ich habe eine Frage.
Alles da.
Von,
also warte ich.
Danke.
Ja, gerne.
Macht's wichtig, ne?
Ich, Ich habe eine Frage von einem, den nicht näher benannten, der sagt, ich würde gerne mal wissen, wer diese krassen Fotos auf deiner Hochzeit auf Mallorca gemacht hat und wer da eigentlich aufgelegt hat. Hier oben steht der Name.
Holt uns mal ab.
Ich muss sagen, Tino ist einer der unterschätztesten Fotografen der Welt. Wirklich, ich schwöre.
Ja, Tino macht wunderbare Bilder.
Der macht großartige Fotos, verkauft sich immer ein bisschen unter Wert. Also jetzt nicht bei mir, aber ich bin auch jemand, der, wenn jemand einen guten Job macht, dann empfehle ich immer weiter. Also ich glaube, wir haben da einen relativ guten Vibe so generell. Ich mag den, ist ein toller Typ, toller Gitarrist, guter Mensch, sehr bescheiden. Irgendwie ich.
Und, ja, sehr netter Kerl.
Zu sehr bescheiden.
Das ist ja auch eine schöne Eigenschaft, oder? Das gibt's selten. Also ja, ich finde so Bescheidenheit, Wahnsinn. Vor allem in dieser TikTok-Blase,
Wahnsinn.
Ist ja Bescheidenheit irgendwie auch völlig fehl am Platz. Also genau, da muss also, man ja richtig eingucken genau, lassen.
Die aktuelle Zeit, in der wir leben oder dieses Mindset, in dem die Menschen glauben, dass es richtig ist, das ist, glaube ich, ein fataler Fehler, glaube ich persönlich.
Es glauben auch ganz viele bescheiden zu sein, die alles andere
haben. Oh ja.
Nee, also. Es glauben auch Menschen, dass sie was können, mehr können, als sie machen sollten. Ja. Also Schuster, bleib bei den Leisten. So also dann, wenn man mit TikTok, was ich da immer so irgendwie, die Erkenntnis, die sich bei mir so herausspielt, ist, dass Menschen dann Dinge machen, die sie nicht machen sollten und aber glauben, sie müssen es machen, um dann nicht Teil der Gesellschaft zu sein.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ich auch nicht.
Deswegen. Das ist okay. Ich bin irgendwo abgebogen.
Okay. Aber du hast durch Schuster. Kennst du das während des Gedankenganges schon merkt?
Ja.
Oh, das kenne ich sehr gut. Das kenne ich sehr, sehr gut.
Jede Moderation.
Also
wie durch ein Wunder hat sich auch meine Flasche gefüllt.
Um alle abzuholen, die Frage kam von Tino selber, der die Fotos natürlich
gemacht hat. Ja, genau.
Klar. Das ist ja witzig. So, pass auf, ich habe aber eine Frage, da würde ich sogar mitgehen. Was war denn dein aufregendster Auftritt? Kann man das so auf einen reduzieren? Oder vielleicht sogar verrücktester oder merkwürdigster? Vielleicht kann man es noch ein bisschen breiter machen?
Naja, es würde zu lang. Es gab auf jeden Fall einige. Also es gibt ja einen, das könnt ihr mal googeln. Das war fast das Ende von Alexander Knappe. Die Schlagzeile lautet in der Zeitung: bissiger Stargast trifft Fans oder irgendwie sowas. Und zwar hatte ich mal ein Konzert in Geesthach. Und da sollte eigentlich Alex Rodriguez von den Ärzten auftreten. Okay. Der ist ausgefallen, 2-3 Wochen vorher. Dann kam der Veranstalter und meinte, könnt ihr nicht Alexander Knappe da auftreten? Da habe ich zu meinem Manager damals gesagt, meinst du, das passt?
So rein musikalisch.
Aber wir brauchten, und das wäre die Kategorie, Dinge machen für Geld, wenn man dieses Geld braucht, um Miete zu zahlen, machen wir, komm, fahren wir hin. Das Ding ist am Ende skandalös geendet im Festivalabbruch.
Ach krass.
Mit einem Foto, wie 6 Sicherheitsleute auf mir sitzen, ich einen Daumen abgebissen habe.
Was? Wenn du den wirklich abgebissen hast? Mhm.
Du hast einen Daumen abgebissen?
Ja, genau.
Von wem jetzt genau?
Und ich habe mich halt mit 6 Sicherheitsleuten geschlagen.
Okay, nochmal 3 Schritte zurück.
Ja.
Also erstens, was ist passiert, dass du einen Daumen abbeißen musstest?
Google das mal. Kannst du jetzt mal machen. Google,
nee, aber wir lustig. Brauchen ja nicht die Fake News.
Mach mal Alexander Knappe und doch, das ist total lustig, weil ist natürlich eine lange Geschichte und es war tatsächlich ehrlicherweise eher tragisch und schade, dass es so so geendet ist, weil es, was ich da an dem Abend alles erlebt habe.
Oh hier.
Verrückt. Genau, Knappe und dann Geesthach.
Die Lauenburgliche Landeszeitung.
Naja, und dann?
Schreibt Alexander Knappe kommt zum Rockby.
Ja, das ist ja die Zeitung.
Vorher wahrscheinlich.
Genau, du musst mal gucken, dann die
die Nachlese.
Die Nachlese, das Feedback. Knappe Geesthach, genau, bissiger Stargast. Ja, das ist so den Auftritt, das gehört aber auch im Leben dazu. Von 100 Auftritten sind halt 2 dann nicht so gut. Oder das Konzert an sich war am Ende, haben wir es irgendwie durchgezogen, aber wie das dann geendet ist.
Wenn wir schon mal kurz das Ende vorgreifen wollen. Hast du's?
Friedlich feiernde Fans treffen auf bissigen Stargast, die Bergedorfer Zeitung. Ich höre das mal.
Ja, das kannst du nicht öffnen, kannst du nicht öffnen.
Ja, doch, kann ich öffnen.
Nee, aber das inhaltlich ist natürlich, das gehört auch zur Geschichte, deswegen ist es eher die inhaltlich würde ich jetzt nicht vorlesen, weil es nicht stimmt. Aber
deswegen wollte ich ja gerne die wahre Geschichte hören.
Ja, aber die wahre ist sehr lang tatsächlich. Die ist sehr lang. Das kann ich jetzt ehrlicherweise, ich würde jetzt mal so stehen lassen, das ist auch eine Stärke von mir, selbst wenn es jetzt für mich eher zum Nachteil ist.
Nur kurz die Frage, war es gerechtfertigt, dass du den Daumen abgebissen hast?
Ja, klar, mich haben 6 Leute, wo sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass das Polizisten waren, die schwarz dort gearbeitet haben, die einer Szene angehört haben, wo man so sagt, ne, und die wussten tatsächlich in dem Moment nicht, wer ich bin, weil es hinter der Bühne kein Licht gab und es gab dann eine Auseinandersetzung und die konnten mich nicht zuordnen Dann gab es aber eine andere Szene. Einer von denen ist mir im Rücken gesprungen, obwohl die Situation schon geklärt war. Und dann kam es zu dieser Situation, zu diesem Foto. Und am Ende hat sich der Veranstalter bei mir auch entschuldigt. Und es war einfach eine Verkettung von sehr komischen Dingen. War auf jeden Fall eine krasse Situation. Und dann, Geestag ist bei Niedersachsen oben in Schleswig-Holstein, und die Polizei, die dort kam, also die Streife, die Frau, die Streife geleitet hat, kam aus Guben.
Ach was.
Ach, das war total lustig, ja, genau. Das kam mir natürlich zugute, die kannte mich auch sofort, und Gerichtsverfahren und so weiter, aber ich habe in allen Instanzen nachher gewonnen, tatsächlich. Da ging es auch
der
übrigens
22,
um,
der gute
um
Mann.
Presseberichte, weil der Typ, der das da geschrieben hat, der war gar nicht da.
Ach so. Das ist immer gut. Das hilft immer, solche Artikel neutral zu schreiben.
Genau, ja, genau, deswegen.
Romina Mogavero.
Ja, ja, ganz komisch. Das ist also alles sehr merkwürdig. Aber das war so ein Gig, und davon gab es jetzt tatsächlich nicht so viele, wo ich jetzt.
Also, ich habe relativ selten Gliedmaßen oder Körperteile abgebissen.
Ja. Aber aus Notwehr natürlich, ne?
Ja, absolut.
Die schreiben, du wolltest die Bühne nicht verlassen und dem nachfolgenden Act angeblich keinen Platz machen. Und dann mussten sie dich da runterholen.
Das kennt man ja.
Ja. Kennt ihr von mir, ne?
Ja. Aber ist ja super. Abschließende Frage dazu, wie schmeckt Daumen?
Na Hund.
Knobelig.
Na Hund.
Es schluckt sich schlecht.
Oh, Schatzi, komm's mal.
Schön. Hast du noch eine Frage bekommen von unseren werten Zuhörern?
Ich habe die Frage bekommen, welches ist dein Lieblingsalbum? Also nicht von deinen eigenen, sondern hast du ein Lieblingsalbum, was dir musikalisch am besten gefällt? Oder gibt es da so viele, dass du dich nicht entscheiden kannst?
Boah, da gibt es sehr, sehr viele, muss ich sagen. Ich würde jetzt keins, wo ich jetzt sagen würde, ich bin schon ein, also Coldplay-Fan, die ersten Alben waren schon krass. Die haben bei mir was aufgemacht, so.
Okay.
Krass. Ich hatte die nicht auf dem Schirm, obwohl die schon relativ groß waren damals. Und vor allem so die ersten Alben. Von Grönemeyer, klar, so die Platte Der Mensch, ne? Also
Nach dem Tod seiner Frau.
Nach dem Tod seiner Frau. Sich wahrscheinlich Musikgeschichte. Vielleicht einer der besten deutschsprachigen Songs, unglaublich stark. Aber auch jetzt so, als ich die Ächtung nochmal gesehen habe.
Die hatten wir ja auch schon behandelt, ja.
Wahnsinn, die Songs, und ich habe ja auch mein Album in den Home-Studios aufgenommen, wo echt Franz Plaser, das kommt ja auch vor übrigens, der Produzent von echt, mit dem habe ich ja mein Sing mich nach Hause zum Beispiel produziert. Und daher habe ich auch eine Verbindung zu echt tatsächlich, und auch zu Revolverheld, weil die auch da in dem Studio aufgenommen haben. Deswegen, diese Songs waren auch krass, auch wenn sie selber nicht geschrieben haben.
Das stimmt, starke Songs, heute noch. Also die sind auch völlig zeitlos, völlig krass. Frage von mir, was war dein letztes eigenes, also Konzert, wo du hingegangen bist, als Gast?
Mein letztes Konzert als Gast, also ich glaube es war, achso, Pink. Meine Booking-Agentur macht auch Pink, und da waren wir im Olympiastadion. Boah, also eines der besten Konzerte, die ich je gesehen habe.
Also habe ich im Vorhinein völlig unterschätzt. Ist ja manchmal so, dass man sagt, okay, gut, Pink und so. Aber soll absolut mega gewesen. Ich hatte vor deine Story da gesehen.
Die singt unfassbar gut. Hat, darüber kann man sich jetzt streiten, natürlich mittlerweile sehr poppige Songs. Die ist sehr poppig. Also ich habe keinen Song auf meinem Spotify-Ding oder irgendeine Platte. Ich habe noch nie eine Platte von Pink gekauft. Aber wie die live performt.
Schon crazy.
Auch sehr artistisch, glaube ich, ne?
Ja, die hat eine sehr, sehr gute Energie. Ist aber was für mich als Zuseher, oder wenn ich so... gehöre leider zur Musikpolizei. Ich bin nicht mehr in der Lage, neutral Konzerte zu beurteilen. Das werden Leute kennen, die das auch beruflich machen. Aber die wirkt sehr authentisch. Und das ist das Wichtigste auf der Bühne. Die Leute merken sofort, wenn das, was der Typ da oben macht, nicht, wenn es gespielt ist oder wenn es, und das ist sehr, sehr authentisch. Die ist das, was sie ist. Die eiert da nicht rum. Und das finde ich sehr, sehr stark.
Ich glaube, das macht auch die Zeit, die sie schon im Business ist. Ich habe das mal bei Anne-Mai Kantereit erlebt. Da war ich ziemlich großer Fan, als sie angefangen haben. Und war innerhalb eines Jahres bei 5 Konzerten. Und da habe ich gemerkt, ab dem 3. Konzert, es kommt in jeder gleichen Liedpause der wortgleiche Beitrag von wegen, ach, und dann und dann. Und dann kommt zwei Lieder später exakt wieder wortgleich wie beim letzten Konzert vor 2 Monaten. Und das turnt total ab. Also weil dann ist
nicht
aufgesagt.
Es ist nicht real. Also wenn ich mal Manager machen sollte, ja, oder wenn ich das machen würde.
Ich hätte da noch so eine halbwegs erfolgreiche Band abzugeben.
darum geht's doch auf der Bühne. Die Leute wollen doch kein Schauspiel, sondern die wollen jemand Authentisches.
Ja.
Und da gibt's so viele Bands da draußen, wo ich mich manchmal frage, warum gehen da Leute hin? Also ich kann es mir nicht erklären.
Ich verstehe völlig, dass es geplante Sprechpausen gibt, ja. Aber der Inhalt dieser Pause muss ja nicht.
Da kann ich dir sagen, ich kenne Künstler, mit denen man sich darüber unterhält und austauscht, die sagen, der Ticketkäufer in Stuttgart hat verdammt nochmal das Recht, genau dieselbe Show zu hören und zu sehen wie der Ticketkäufer in München.
Ja, musikalisch.
Ja, aber auch so ist. Das ist, also ich verstehe das auch nicht, ist ein Künstler, den ich kenne, der hat das zu mir gesagt. Der meinte.
Ich hätte einen Einwand. Vielleicht ist es ja der Unterschied zwischen Musiker und Entertainer. Weil ich glaube, der Musiker muss nicht unbedingt ein guter Sprecher sein oder der witzige
spricht ja mit
Typ.
Den Songs, ja.
Genau.
Aber es ist halt schöner, wenn man beides ist. Wie in deinem Fall zum Beispiel.
Ja.
Wenn man so ein bisschen ringsrum einfach ein bisschen Show macht.
Das stimmt,
finde ich. Finde ich auch eine gute Mischung. Aber das Authentische, das Echte kann man ja eh nicht kaufen. Stimmt. Das hast du oder hast du nicht. Das kann man auch ein Stück weit lernen.
Ja.
Es gibt mein allererstes Konzert, was ich je gespielt habe in Berlin. Da waren 80 Leute, davon waren 70 Gästeliste. Da würde ich, wenn ich mir das heute angucken würde, was eh für mich immer schwierig ist, eigene Sachen von mir zu sehen, wahrscheinlich im Boden versinken. Aber das haben damals ganz viele gesagt, das war sehr, 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 sehr authentisch. Also habe ich um mein Leben gesungen. Mhm. Und Menschen spüren das sofort. Menschen spüren auch sofort, du meinst es ernst, es ist dein Leben. Und dann merken das die Leute, dann nehmen sie es dir auch ab.
Ja.
Das ist die wichtigste Währung auf der Bühne, glaube ich.
Realness haben wir beide ja auch immens, möchte ich meinen. zu Realness gehört ja vielleicht auch ein bisschen Lampenfieber. Hast du noch Lampenfieber?
Ja.
Hast du, also.
Es ist absurd. Also, wenn ich auch eine Heimat spiele oder so und dann weiß ich, es ist ausverkauft, dann stehe ich wirklich hinter der Bühne und denke, dass die Leute nicht kommen. Obwohl sie Tickets gekauft haben. Ich habe dann Angst und dann, das macht mich, das ist verrückt. Das ist, ich kann es dann auch nicht erklären. Also, ich bin nervös, aber ich bin schon so, dass ich draufgehe und die will ich mir halt schnappen. So.
Ja.
Aber, und auch so Fehler oder so.
Nicht so schnappen. Na, aber so nicht. Das ist das, was ich an dir bewundere. Zum Beispiel, wir hatten eine gemeinsame Veranstaltung im Sächsischen und die war aufgrund von fehlender Werbung oder so relativ schwach besucht. Es war so kurz nach Corona.
Im Stadion,
ja, genau. Die hatten die Leute auch irgendwie 40 Meter von der Bühne weggesetzt. Mhm. Also es waren maximal beschissen.
Das ist immer gut.
Ja, Corona, die hatten Angst. Die waren froh, dass sie die Show machen konnten.
Genau. Und dort saßen die dann, also es war sofern ausverkauft, als die wenigen Tickets, die es gab, waren weg. Und dann waren die halt 40 Meter weit weg. Und dann musste Alex da wirklich von der Bühne runter und erstmal in die erste Reihe so 5 Minuten vorjoggen.
2 Songs später.
Irre. Also da habe ich Sorgen um die Funkstrecke gehabt dann langsam, weil du so weit weg sein musstest.
Ja, ja.
Aber das war
hat trotzdem
irre.
Eine coole Show, hat Spaß gemacht.
Was du daraus gemacht hast. Und das machst du eigentlich aus jeder Show, egal wie die Voraussetzungen sind, muss ich sagen.
Aber das ist, das kommt aus meiner Zeit, weil ich ja auch lange, weil ich von ganz klein angefangen habe. Mhm. Wenn du natürlich von heute auf morgen ein Star wirst, echt, bestes Beispiel.
Ja, oder Martin.
Dann kennst du es nicht klein und dann ist es für dich komisch. Wenn da wenig Leute sind, dann denke ich mir, okay, gut, die haben genauso 30 Euro fürs Ticket bezahlt. Und die haben verdammt nochmal genau dieselbe Leidenschaft zu sehen von mir, wie wenn da 250 oder 2500 sind. Das ist so die Herangehensweise, die man haben sollte.
Apropos Shows und Nervosität davor, es steht eine Tour an.
Yes.
Und wenn wir dir was gestatten möchten, dann ist es doch Werbung für eben diese.
Juhu.
Ach was.
Die Rendezvous mit Knappe Tour. Ja, ich habe ja eine Bandtour hinter mir, eine Orchestertour mehrfach schon. Und so eine ganz kleine, intime Show, nur mit Piano, die wird es dieses Jahr geben.
Wunderbar. Und es gibt, ich habe jetzt nicht gezählt, es waren 12 Städte?
Ja, das sind 12 Städte, auch mal ein paar kleinere Städte, so Städte, wo wir noch nie gespielt haben. Sogenannte B-Städte.
Mhm.
Nürnberg, Koblenz.
Überall, wo B drin ist. Wo B drin ist.
Tolle Städte.
Bremen.
Genau, Finsterwalde.
Lübeck ist schon fast ausverkauft, ist ja. Genau, und da spielen wir ja so mit Piano, ganz klein, Balladen, meine Stärke, würde ich sagen. Und freue ich mich drauf, weil das auch dann noch gar nicht so einfach ist, weil wir auch, ich will nicht, dass die Leute da einschlafen. Das müssen wir jetzt noch checken, planen und wie wir es inhaltlich lösen, aber ich habe da ganz klare Ideen. Und es wird eine emotionale Tour werden, eine kleine, genau.
Schön. Karten gibt es bei Eventim zu kaufen und wenn ihr im Checkout von Eventim reine Nervensache eingebt, dann steht da drunter Code ungültig. So, das wollte ich nochmal an der Stelle.
Code ungültig.
Gib reine Nervensache 10 ein.
Genau. Das könnt ihr machen, es passiert nichts, aber es freut uns.
Mit dem Code reine Nervensache bekommt ihr 10%.
Demnächst. Genau. Auf die folgende Tour. Apropos Tour heißt ja auch oft neues Album und dann kommt eigentlich die Tour.
Ja.
Wann gibt's endlich neue Musik?
zu dem Album, zu der Tour tatsächlich.
Echt?
Ja. Ich habe relativ viele Songs, wird auch ein bisschen ruhiger werden, eher so ein bisschen balladentechnischer. Mhm. Jetzt nicht unbedingt so aufs Radio geschrieben, vielleicht ein, zwei Songs, aber ich habe viele Balladen geschrieben und das haue ich dann einfach so. Wie wir es machen, steht noch nicht ganz fest, ob wir die Platte vorher oder nur bei der Tour herausgeben, das überlegen wir jetzt noch.
Okay. Jetzt hattest du vorhin mal gesagt, dieses ist alles so sehr kurzlebig und neue Musik schreiben ist so aufwendig und dann ist es so schnell wieder weg. Ich hatte das mal natürlich im viel, viel kleineren Stil für die zwei Titel, die ich bis jetzt gemacht habe, was nicht zu vergleichen ist, aber irgendwann mal dieses Bild gemalt, dass ich Du baust an so einem Oldtimer ewig dran, kümmerst dich um jedes Detail und dann ist das Album in dem Fall fertig und dann schiebst du das von der Klippe und die gesamte Zeit der Aufmerksamkeit sind die Leute, die neben der Klippe stehen und das Auto beim Runterfallen beobachten. Genau. Und wenn du halt ein großes Label hast, dann wird das von weit oben runtergeschubst.
Genau.
Und wenn du so ein kleiner Heini bist wie ich, dann eben von weit unten, dann geht's einfach nur zack.
Dann geht's noch schneller.
So, aber letztendlich ist es wirklich einfach nur was, was oben runterfällt. Und dann ist es weg. Und diese ganze Arbeit ist nur für diesen Moment, in dem es fällt und die Leute das beobachten.
Genau, oder es kriegt Flügel.
Ja, das wäre natürlich, stimmt.
Flügel, genau, da gibt's ja auch. Also, ja, und nachdem sehnt man sich natürlich immer, dass was da ist, was bleibt für immer.
Schreibst du mehr fürs Radio oder fühlst du diesen Druck in dir, Dinge fürs Radio schreiben zu müssen oder dass es gefällt zu schreiben?
Bei den Singles schon, klar.
Ja.
Klar, voll. Ich bin ja auch jemand, der sehr poppig schreiben kann. Also sagt, okay, wenn ich einen Song schreibe fürs Radio, also jetzt die Balladen nehme ich jetzt mal raus, die emotionalen Titel, dann will ich aber auch bei den Balladen, dass so viel wie möglich Menschen diesen Song hören. Dafür mache ich das ja.
Gibt es einen Song, wo du sagst, da dachte ich, das ist der Hit oder das ist so eine starke Nummer und du warst am Ende von der Resonanz oder dem Feedback total enttäuscht?
Ja, schwer zu sagen. Ich überlege gerade. Nee, es war alles so, also klar, Ciao war dann, bei Ciao habe ich gehört, ich gehofft, dass es vielleicht noch, wir hatten ja einen Top 50 Radiosong tatsächlich, aber es war dann Corona und so und mit Alles geht vorbei war es ein Tick größer, als ich dachte. Ich fand den Song cool, aber jetzt hat mich jetzt innerlich war der Song jetzt für mich nicht so besonders.
Mhm. Kam halt gut in die Zeit, ne? Mit Alles geht vorbei und Corona und so.
Genau.
Aber dann auch so, durch uns gepusht.
Aber rein von der Deepness her, von der Tiefe her, ist es, wo ich sage, okay, also du, muss ich sagen, das weiß ich heute auch, ist ein unfassbar ehrlicher, ein unfassbar textmäßig, also da brauche ich mich nicht verstecken. Also wenn das jetzt ein Hit geworden wäre, ist ja auch, der hat 6 Millionen YouTube-Klicks, bei Spotify über mehrere Millionen, das ist jetzt echt stabil so. Da hätte ich mir schon gehofft, was heißt gehofft, sondern wenn der jetzt auch 100 Millionen hätte, wäre das auch in Ordnung.
Auch nichts dagegen.
Nee, und du weißt, was ich meine, so, ne? Es ist einfach, den schreibe ich nur ein einziges Mal oder zweimal vielleicht.
Ja.
So. Und der Energiesong zum Beispiel, wir kommen auch morgen noch wieder, ist auch so ein Song, wo ich weiß, den schreibst du nur ein einziges Mal für das, was es da ist, für den Verein. Den kannst du auch nur schreiben, wenn du das so erlebt hast in deinem Leben, wenn dieser Verein oder wenn dieser Verein in der Zeit, für eine Zeit, das, was ganz Wichtiges war.
Ist der Song nach wie vor das, was er mal war? Also ist er dieser große Energiesong? Wird er das bleiben?
Der Song schon.
Du nicht.
Energie nee, der nicht. Verein halt nicht.
Ach so, okay.
Das ist aber auch in Ordnung, das ist okay. Das ist ja auch ein Prozess so, ne? Ich sehe den Verein jetzt nicht mehr so wie früher, so aus dieser Liebesblase.
In Bezug auf das Management oder auf zugekauften Spieler?
Das,
oder?
Das ist normal, das meine ich, was ich vorhin meinte mit Leidenschaft, die ich verloren habe. Nicht verloren habe ich es nicht, im Gegenteil. Ich bin ja auch Teil von dem, dass ich dem Verein was zurückgebe, was er mir gegeben hat. Aber so dieses Gefühl, auch ein bisschen dieses Blinde da, diese Liebe macht blind. Dieses Ding, das war früher so bei Energie. Das war verrückt. Das war, es hat mir ganz viel gegeben, wenn ich dann aus Berlin, aus diesem harten Leben in der Sportschule und dieser Kampf nach diesem Großwerden, Fußballprofi werden an der Sportschule, wo die besten Fußballer Deutschlands jeden Morgen Ellbogen und dann bin ich aber am Wochenende nach Hause gefahren und dann war das so mein Zufluchtsort und dann war das ja auch eine unfassbar erfolgreiche Zeit und man hat sich man war ein Teil von diesem Erfolg, auch wenn man dazu nichts beigetragen hat. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Aber als Fan fühlte man sich, das ist mein Verein, das ist hier, guck mal, wie geil wir sind, so. Und das hat sich natürlich dann, das hat nichts mit dem Verein zu tun oder auch nicht mit dem Nicht-Erfolg in Anführungsstrichen, sondern es hat ja mit einer Lebenssituation zu tun, die sich bei mir verändert hat. Und mit dem, was ich tue für den Verein und auch für die Region, gebe ich ja was zurück, was ich irgendwann mal bekommen habe. Das ist so für mich meine Pflichtaufgabe vielleicht auch.
Deswegen gibt's auch das Liebe kennt keine Liga Open Air.
Genau, irgendwie genau, das ist so der Grund. Ich gebe was zurück und solange die Menschen das haben wollen, und das ist ja immer die Währung, die entscheidend ist.
Man bietet immer nur an.
Ich kann nur anbieten, ich kann nur alles raushauen und wenn die Leute es haben wollen, dann kriegen sie es. Und wenn sie es irgendwann nicht mehr haben wollen, dann stelle ich mein Ego zurück und dann kommt der Nächste. Mhm. Alles hat seine Zeit, tatsächlich.
Und alles geht vorbei.
Aber tatsächlich, das ist bei dem Song, alles geht vorbei und alles hat seine Zeit. Es ist ja, es gibt das Schöne, wir neigen dazu als Mensch, die schönen Momente auch viel zu kurz zu feiern und die negativen manchmal viel zu lange. Mhm. So und deswegen, alles geht vorbei, kann ja im Negativen so wie im Positiven sein. Und genau, aber da abschließen zu können und neue Dinge zu tun, was zu verändern, das wagen sich die meisten Menschen tatsächlich nicht. Das ist aber das Schönste eigentlich.
Apropos neue Dinge tun, es war heute ein wichtiger Termin für dich, habe ich mitbekommen. Du warst beim Notar und hast eine neue, ich möchte mal Firma nennen, oder?
Klar, ich bin ja Knappe Entertainment, das ist so die Firma, die ich gegründet habe und mal gucken, was passiert oder was geht. Das ist schon der Blick so für die Zukunft auch, zu schauen, das liebe Kind Kinder Liga Open Air mache ich jetzt auch unter der Firma. Genau, und was alles kann, nichts muss, sage ich mal. Ne?
Kam das so ein bisschen aus diesem Organisieren von eben Liebe kennt keine Liga, Golfclub, Golfturnier?
Ja, Autokino-Festival, habe ich ja auch 2 Jahre hintereinander, also aus heutiger Sicht Wahnsinn, dass ich das mich getraut habe.
Es fühlt sich auch alles so weit weg an, das hatten wir letztens schon das Thema. Also
aber es war eine wirklich krasse Zeit. Also das Autokino-Festival hat mich, das war auch gut, dass wir es gemacht haben in der Zeit.
Da haben wir uns kennengelernt übrigens.
Das war schon eine coole Zeit. Das war schon eigentlich eine coole Zeit.
Das tut mir leid.
Irgendwie der Platz war. Das war aber auch geil.
Das war cool.
Hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Und auch das erste Liebe kennt keine Liga, jetzt das Stadion singen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Auch aus dem Nichts. Und ja, das sind Dinge, die ich ja gelernt, also diese Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die will ich ja irgendwann weitergeben. Und wenn jemand die Dienstleistung will oder das Gefühl hat, ey, dann bin ich da und kann mit den Werten, mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, vielleicht irgendwie ein Stück weit irgendwo teilhaben.
Wir sind gespannt und werden es auf jeden Fall mitbegleiten. Und das bringt mich auch gleich zu einer guten Idee.
Hey oder nee?
Wir haben so eine ganz witzige Kategorie, wo wir schnell Fragen beantworten, denn mit Blick auf die Zeit, sie rennt quasi vor uns her und wir hecheln hinterher. Deswegen haben wir noch so ein paar flitzige Fragen, die wir einfach so raushauen und dann mit einem Hey oder Nee, also Ja oder Nein, beantworten. Und ich habe die Frage letztens schon Stefan gestellt, deswegen muss ich sie dir nochmal stellen, weil jetzt haben wir einen wirklichen Promi. Dschungelcamp-Teilnahme. Mhm. Hey oder Nee? Wenn es jetzt klingeln würde, das Telefon.
Und er sagte zu mir, außer mit Blick, also du musst den Blick aufs Geld musst du weglassen.
Achso, nur dann nicht.
Ja, oder? Das war meine Antwort.
Nein, auf gar keinen Fall. Das ist ja völliger Bullshit. Also es müssten mehrere Dinge passen. Also das eine muss das andere ja aufwiegen.
Ja.
Ja, also auf gar keinen Fall.
Also nur um mal leckere Känguru-Hoden zu essen, dann sind wir wieder bei den Hoden.
Wo gibt's denn die sonst?
Nee, weil
so
die,
gut vor allem.
Die Mechanisten, ich kenne ja einige Leute, die da waren. Mhm. Ne? Und wenn man mit denen redet oder das ist reine Show und da geht's ja genau darum, die menschlichen Tiefen unter Drucksituationen, wenig Essen, komische Menschen, das Casting wird ja so gemacht, dass ich und du uns nicht verstehen, sondern die Charaktere werden ja genauso gepasst und die liegen auch nicht zufällig dann so nebeneinander, sondern damit was angeschoben wird, Konflikte.
Ja.
Das sehen die Leute immer nicht. Die denken da und die Leute können sich auch nicht in die Leute hineinversetzen. Ich habe mit ganz vielen gesprochen, die da waren, die meinten, da sind 35 Grad, du schläfst ganz schlecht, weil da dauernd irgendwelche Generatoren laufen, nachts, du schläfst schlecht. Du hast 3 Tage nichts gegessen. Mhm. Ihr könnt euch ja mal austesten, wenn ihr auch Fasten macht. Ja,
Martin ist gerade dabei.
Ich mach gerade Diät.
Ja. Aber und du musst dir vorstellen, du hast hier aber schön Klimaanlage, da sind immer 35 Grad, du hast Kameras, Interviews, die stacheln dich an. Das ist wirklich krass, unter welcher psychologischen Druck du da regieren. Und du weißt, dass Kameras da sind?
Ja, das ist ein klassisches Reality-Format.
Das ist wirklich verrückt. Also allein aus der Perspektive würde ich es mal, das ist vielleicht das einzige Argument, zu checken, wie würde ich mich verhalten in der Situation, in der Drucksituation.
Ich glaube, du wärst ein spannender Gast.
Ich glaube, der Sarah Knappe, ich hätte dich auf jeden Fall links und rechts.
Einen Daumen abgebissen.
Aber das ist, ja, und das darf...
Aber die hat nur 2 und das sind 14 Tage. Das könnte eng werden.
Aber wärst du eher einer, der so schlichten würde, oder würdest du...
Stefan ist der Schlichter.
Ich bin so ein Harmonie.
Okay, das ist dann eine Typfrage, okay. Martin?
Ich werde zickig.
Du wärst zickig, ne?
Martin, wie kommst du jetzt da auf
die? Aber das ist ja, das wollen die ja auch.
Ja, ja. Also, meine Bewerbung.
Wir können es eigentlich zu dritt anmelden. Wir hätten die Diva, den Schlichter und den Daumenbeißer.
Ja. Also, es ist ein super Trio. Trio.
Super genau. Trio. Achtung, da ist das Trio wieder.
Und wo, wir sind zwar gerade bei Hey oder Nee, aber wo wir gerade beim Thema Fernsehen sind.
Martins Medienecke. Spannendes aus dem Leben eines Rundfunkveranstalters.
Wir machen hier eine Klammer nach der anderen auf.
Geile Stimme hat die.
Ja, das ist Lena, das ist unsere Stimme. Liebe Grüße, sie wollte nicht in unserem Podcast kommen. Aber naja.
Fun Fact, darf ich ganz kurz. Ich habe ja in meinen Zeiten, wo ich wenig Geld hatte, habe ich für Jamba Klingeltöne eingesprochen.
Ach geil.
Schicken Sie mal dreimal den Orden, hol dir jetzt neu den Crazy Frog.
Achso, ich dachte, du hast den Crazy Frog gesungen.
Nee, ich habe die Dinger eingesprochen.
Ah, cool. Bloß ganz kurz, das hat mich wirklich brennend interessiert. Ich will gar nicht über meine Medienerfahrung sprechen, sondern über deine. Du hast ja auch diverse TV-Formate erlebt. Was war das Schrecklichste und warum?
Das schrecklichste TV-Format. Es gibt schon also so diese ganzen TV-Sendungen, die man da so, also jede Sendung, so öffentlich-rechtlich, ist immer sehr, sehr spannend, um das mal zu sagen. Wenn jetzt natürlich einer da zuhört, dann gut, dann ist es so. Also
liebe Grüße, also ist alles nur.
Das machen die nicht, die gucken kaum beim Fernsehen privaten
ist,
Fernsehen.
Fernsehen ist natürlich sehr, sehr viel Fake. Von vorne bis hinten. Fängt ja damit an, dass du im Fernsehgarten einfach keine Instrumente da auf der Bühne hast. Sondern nur so, das sind so Dummies.
Ja schon, aber es fehlen meistens die Kabel.
Ja, und das ist so, glauben die, dass die Menschen behindert sind?
Ja, einfach blöd.
Also, aber kurioserweise muss ich sagen, meine Großeltern, ich habe mich wirklich gestritten. Also ich kenne ja dieses Fernsehgartenformat und weiß, was da los ist. Und man sieht es ja auch, wenn man ein bisschen aus der Materie kommt. Die sagen, nee. Die singt live, das sieht man ganz genau hier an den Stimmbändern. Nee, also live, die Leute checken es nicht.
Ja, live singen schon.
Ja.
Live singen, das ist ein Unterschied, das geht
aber
schon.
Aber das ist nicht das, was du hörst, oder?
Halbplayback halt. Ja. Du hast eine Halbplayback und die tun so, die Band tut so, als wenn sie spielt.
Aber im Fernsehgarten ist doch Vollplayback.
Nee, du kannst auch, ich habe auch schon zwei, dreimal Halbplayback gesungen.
Ah ja.
Das machst du dann aber nicht. Das ist eine Erkenntnis, ein gutes Management sagt dann, Alexander, ich weiß, du bist Sänger und Musiker und du würdest allen zeigen, wie geil du bist. Wenn aber von 10 Künstlern 9 Vollplayback singen und du der Einzige bist, der Halbplayback singt, dann sitzt da so ein Hoshi im Aufnahmeraum, der dich noch nie gehört hat, aus Versehen die Höhen runterdreht und du singst dann da und alle hängen, der singt ja scheiße. Das, du weißt,
das
was ich meine.
Das ist so ein Druck dann von
sing
außen.
Sing auch Vollplayback, mach 3 Minuten den, hau ab und gut ist. Das heißt, du unterwirfst dich dann so dieser, das macht auch total Sinn, es macht keinen Sinn, da live zu singen.
Wir hatten das bei der Helene Fischer Show neulich besprochen, dass da irgendwie 9 von 10 Leuten
das tatsächlich. Ist, das
und
ist
dann,
Skandal.
Und dann kam eben Gossip auf die Bühne und die hat live gesungen und du dachtest so eine Sekunde, huh.
Ja, weil live.
Aber hey, wenigstens live.
Ja, aber live ist halt, wenn alle live singen, dann könntest du vergleichen. Ja. Ist wie mit dem Notenspiegel. Kennst du so, wenn ich früher eine 1 hatte und alle hatten auch eine 1, habe ich mich nicht mehr so gefreut.
Das stimmt.
Wenn aber alle eine 6 haben und du die Einzige bist, die eine 1 hat, das ist ein guter Schnitt. Das heißt, und so musst du es dir da auch vorstellen. Es bringt nichts, wenn du der Einzige bist, der live singt und alle anderen nicht.
Du wirst nach anderen Standards gemessen.
Du wirst nach anderen Standards gemessen, weil der Leute schneidet das ja nicht. Der denkt, die sind ja scheiße. Nee, die singt einfach live und live klingt einfach nur mal so. Und die, und das werdet ihr auch wissen, ihr seid ja aus dem Fach, einen Sound im TV zu mischen. Alter Falter, was ich da erlebt habe schon.
Schwierig. Ich hätte jetzt gesagt, du hast einen eigenen Tontechniker mitgehabt. Für so eine Show.
Doch, also beim ARD Morgenmagazin zum Beispiel oder beim ZDF Morgenmagazin, da machst du das tatsächlich.
Okay.
Ist aber auch nicht so gern gesehen. Dann kommt dann da FOH rein.
Ja, der schon 30 Jahre dort arbeitet.
In den Raum und da sitzt dann Wolfgang mit seiner Lederweste.
Seit 30 Jahren.
Und weiß ganz genau, jetzt kommt
Finger.
Der wieder und will mir hier sagen, wie die Kompressoren eingestellt werden sollen.
Das weiß ich ja wohl am besten hier.
Ja, und das ist auch ein ganz heikler Moment.
Ich glaube, du warst bei der Giovanni Zarella Show, oder?
Da war ich auch, genau. Ja.
Wie war das so?
Das
Frag
war,
für einen Freund.
Warum? Bist du Zarella-Fan?
Nee.
Ja, total.
Okay. Nee, ich muss sagen, diese große Sendung, ich bin da ja, aber es ist ein lustiger Funfact ist, als ich da bei der Sendung war, da war mir relativ schnell klar, alter Falter, was ist das hier eigentlich für eine Gang? Also da muss ich sagen, das hat mich ganz schön... Es hat mich nicht berührt.
Positiv oder negativ?
Negativ.
Was ist das für eine Gang, okay?
Also hinter der Bühne so dieses Ganze, die Attitüde, das ist nur Fake. Aber ich weiß auch, dass es dazugehört. Das ist auch in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Und aber der Moment ist immer geil bei solchen Sendungen, wenn du weißt, da gucken jetzt gleich 6 Millionen Leute zu. Und dann stehst du hinter der Bühne und dann siehst du diesen. Ich habe einfach gemerkt, das ist die alte Zeit, die bald zu Ende ist.
Ja.
Und wenn du das merkst, Und dann läuft dann da Andrea Berg neben dir lang mit 7 Leuten drumherum, die sie irgendwie da so schminken. Und ich weiß, sie ist schon 35 Jahre in dem Business und macht seit 35 Jahren immer dieselbe Scheiße.
Immer Vollplayback
bei Giovanni Zarella und Co. Immer Vollplayback, immer und immer dieselben Anmoderationen. Die tun alle so, als wenn die zum allerersten Mal da auftritt. Und dann, das ist so das, was einem so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich kenne das ja auch schon von allen anderen Sendungen, was einen so, was alles so relativiert. Und der Zauber ist weg. Und das weiß ich. Und obwohl ich es wusste, gibt es aber immer diesen Moment, dann stehst du da hinter der Bühne, du hörst dann vorne, in dem Fall Giovanni Zarella moderieren, gerade noch mit Michael Bublé singen und dann weißt du, na, noch 2 Minuten, der Aufnahmeleiter mit seinen Kopfhörern, ja. Das ist schon ein geiler Moment und dann noch 15 Sekunden noch, oh, das ist schon immer ein geiler Moment.
Aber du hast live gesungen, oder?
Genau, jetzt kommt's.
Ein bisschen spät. Was, bist du nicht ein bisschen spät rausgekommen?
Pass auf. Nee, ja, weil der einen Fehler gemacht hat.
Ja.
Das passiert den Menschen. Ne? Und jetzt pass auf. Und dann stehe ich da und ich habe den Song 1 Million Mal gesungen. Und dann geht's, dann zählt der runter, 5. Und dann fällt mir die erste Strophe nicht ein.
Ach, scheiße.
Der Einstieg. Und was passiert? Ich singe 2-mal die 2. Strophe.
Ist okay.
Das ist ja noch nie passiert.
Nein, aber in dem Fall war es so krass. Da sieht man, was der Kopf mit einem macht.
Ja, das stimmt. Also kann
das
ich mir
ist verrückt, das ist verrückt. Das ist, aber, und da muss ich sagen, ich wusste, ich ziehe jetzt hier durch, hau alles raus, es geht eher.
Was willst du auch machen, dich hinstellen und so machen?
Naja, gut, aber da kann man auch mal knicken gehen.
Okay.
Weil ich war ja einer der wenigen, die live gesungen haben. Ja, okay. Das darfst du nicht vergessen. Mhm. Bei Vollplayback machst du dann das Mikrofon ran und machst so A, B, C, D, E, F. Mhm. Aber wenn du live singst, kannst ja nicht aufhören.
Das stimmt.
Und dann habe ich einfach die 2. Strophe 2-mal gesungen, hat niemand gemerkt.
Und bist du über deinen Mikrofonständer gestolpert?
Aber wobei, das stimmt so nicht, bin ich ja?
Nee,
nicht
bei, war das die Show?
Nicht bei Zarella, das war
das RBB, RBB und Tour.
Aber das habe ich, muss ich sagen.
Das hast du super weggerollt.
Ey, die Rolle ist ja auch viral gegangen übrigens, ne?
Ja.
Die Rolle ist bei TikTok auch viral. Da haben mir ganz viele Max und so Giesinger, alle die,
ja,
die meinen Weltklasse. Also,
vielleicht ist das der Move, wenn du die Strophe vergisst. Einfach so einen kleinen Stunt einbauen.
Eine Judo-Rolle.
Das müsst ihr euch mal angucken.
Parcours.
Ja. Das war auch ein Auftritt da beim Brandenburg mit RBB und da war ja Gott und die Welt auch.
Ja.
Das war auch wild.
Naja, der RBB. Gehen wir mal schnell wieder zurück.
Hey oder nee?
So, ich hätte noch ein Thema, was man so ganz kurz abhaken kann. Findet ihr das gut, findet ihr das schlecht? Künstliche Fingernägel.
Gänsehaut.
Nee.
Also bei mir oder generell?
Wie du möchtest. Ich bin eher für generell.
Also generell. Ach, eigentlich nee.
Ich würde auch sagen nee, aber es gibt ein ganz kleines Fenster, wenn es gut gemacht ist, aber das ist 99% nee.
Ich weiß nicht warum, aber mir wird bei TikTok immer so eine Person angezeigt, eine Frau vermutlich, die hat so gefühlt 10 cm Fingernägel und ist den ganzen Tag live und sie hat einfach keinen Content. Sie ist wahrscheinlich aktuell arbeitssuchend, würde ich vermuten, weil sie hat relativ viel Zeit. Witzigerweise hat sie hier an der Nase ein Piercing, was hier so durchgeht und das ist schief. Und hat eine sehr hohe Stirn. Ich würde da vielleicht mal so einen Screenshot nachreichen. Und dann ist hier oben noch so eine Krone rein tätowiert. Alles sehr spooky. Wahrscheinlich bin ich deswegen ein bisschen zu lange hängen geblieben bei ihr. Ich kriege jetzt jeden Livestream. Und dann hat sie halt diese Fingernägel und versucht immer Dinge damit zu tun.
Ich glaube auch ausmachen würde sie gern. Aber es geht
nicht. Vielleicht ist sie einfach immer live, weil sie es nicht ausschalten kann.
Naja doch, ich glaube, da unterschätzt du die Menschen mit langen Fingernägeln.
Echt, ja?
Die wissen ganz genau, wie das funktioniert.
Oh Gott, also ich stelle mir das so, immer dieses so aufheben und die heben dann.
Ich denke
so
immer an diese Figur, kennt ihr die, wie heißt der, Edgar mit den Scheren hinten?
Ja, Edward mit den Scheren
hinten. Boah, dieser Film, den habe ich ja früher sehr gerne
Johnny
geguckt.
Depp.
War das Johnny Depp?
Ja.
Krasser Film. Und ich denke immer bei langen Fingernägeln, jetzt gerade hatte ich einen Moment an, kennst du Molly Dick?
Molly Dick.
Das war eine Pornodarstellerin.
Ja, nee, Molly Luft hieß sie.
Molly Dick, Molly Luft. Kennst du die noch?
Ich kenne beide also,
die
nicht.
Die saß früher bei TV.
Kamera, ich kenne beide nicht.
Die saß früher bei TV Berlin, oder wo war das?
TV Berlin war das, ja.
Und die hatte auch immer lange Fingernägel, soll ich mich nicht erinnern.
Die hatte aber auch lange Brüste. Also so.
War mal eben, Pornodarstellerin. Kennst du die gesehen?
Nee.
Und damals war es ja noch nicht so mit Pornhub und so die ganzen Seiten, sondern du hast dann TV Berlin und RTL2 immer nachts um 0 Uhr geguckt.
Und TV Berlin war ja auch so ein eigentlich kleiner, lokaler, privater Sender.
Und die haben abends,
und abends hat sie dann wirklich da gesessen und also sie hatte wirklich unheimlich, es war verdeckt, aber sie hatte unheimlich große,
vom Tisch.
Also ihr Ausschnitt endete quasi in der Hose.
Eine dicke Pornodarstellerin, die war mal Molly Luft hieß sie.
Solche Brüste, wenn sie nicht hängen würden.
Und die hat dann aber
und sie hat aber die ganze Zeit immer damit rumgespielt und immer so, du magst doch hier die Muttis Brüste. Und dann mal so kurz.
Ja, und die hatte auch lange Fingernägel.
Ja. Auch da würden wir vielleicht was, nein, das machen wir nicht in die Story.
Ich kenne nur, also aus meiner Zeit in der Pubertät, da kenne ich noch so Kabel Ampel 1 dann ab 22 Uhr.
Ja, klar.
So eine Soft-Dinger, wo dann immer ja. so eine Musik und dann kam, Salut Pierre.
Ach was.
Die hatten immer nur so ja. französische Namen.
Es gab doch so
immer Heavy Petting, würde man ja, sagen.
Es gab ja. so ein Sexmagazin, das habe ich mal aufgenommen, heimlich.
Piep?
Piep könnte sein, ja.
Mit Verona nee. Feldbusch?
Ja, Piep war es aber nicht. Ich weiß, was du meinst. Es war in dieser Sendung dann abends so.
Oder Wahre Liebe gab es auch noch. Mit Lilo Wanders.
Das könnte sein.
Ja, das haben wir schon geguckt.
Lilo Wanders habe ich übrigens kennengelernt. Bei einer Veranstaltung hat sie moderiert.
Mhm. Okay.
Das war eine sehr ernste Veranstaltung. Und es war, naja.
Ja, die sind Steven halt.
Aus der Kategorie schlecht gealtert.
Ein bisschen wie Desiree Nick. Das ist, glaube ich, auch eine, die so eine Schnauze hat irgendwie.
Ja, ja, die ist auf jeden Fall, die ist on fire.
Ja,
die habe ich auch mal kennengelernt, ja.
Ich habe meinen Podcast gehört, sie und Barbara Schöneberger, glaube ich.
Okay.
Und Barbara Schöneberger ist auch eine sehr taffe Person. Mhm. Ich habe sie noch nie so defensiv erlebt wie bei Desiree Nick im Gespräch.
Krass.
Mhm, krass.
Also man hat wirklich Respekt vor ihr.
Hast du noch ein Hey oder Nee?
Nö, du?
Ich habe eins noch.
Okay, na dann.
Fensterplatz im Flugzeug.
Nee. Gang.
Hä?
Gang wegen Füße.
Ja, ich nehme mich auch immer jetzt wieder gehabt letztens, aber Fenster geht eigentlich auch. Kurzstrecke geht.
Ich bin so ein bisschen Panikattacken belastet und so ein Fensterplatz ist so beengt noch. Weißt du, also Gang ist so Fluchtreflex. Das
du
geht.
Hast halt was zu gucken, kommt aber du musst immer rausquetschen.
Kommt natürlich immer darauf an, in welcher Klasse du fliegst.
Ja, genau.
Okay.
Außerdem sind auch alle Stewards und Stewardessen in der Regel sehr attraktiv und da kann man mal so sein Bein rausstrecken und dann fällt jemand dagegen.
Da solltest du in den niederen Klassen fliegen, weil alles Richtung Business und First, je höher die Klasse, umso halt älter und kantiger die sind.
Ich finde, das ist ein Mythos.
Findest du?
Ich finde, das ist ein Mythos. Also natürlich ist mal eine Frage, aus welcher Sicht des Geschlechtes man guckt. Ich finde, dass relativ wenig gut aussehende
Frauen
in dem Fall, Stewards, die sind immer so, sind so Milfs irgendwie.
Ich finde die, Milf würde ich gar nicht sagen, aber so.
Nee, aber sind so aber die deutschen Airlines.
Überschminkt, so. Ja, überschminkt und dann haben diese komischen, mich hat noch nie, also ganz, ganz, ganz selten.
Die attraktivste Airline war, die ich bis jetzt gesehen habe, Cyprus Airways, Zypern. Okay.
Also
sehr schöne Menschen.
Emirates soll wunderschön sein, bin ich ja nicht geflogen, aber.
Aber die sind ja so sehr eingepackt.
Wollte ich gerade sagen.
Cyprus Airways, ja, das war so.
Sehr schöne Frauen
sind da. Da gibt es bei TikTok auch so Videos, wo du so siehst, wie verschiedene Airline-Mitarbeiter laufen. Macht so eine sehr sympathische Dame, reiche ich nach.
Mhm.
Und dann siehst du wirklich so Fakten auch Check. So. Weißt du so, es gibt diese und es gibt die Deutschen. So.
Ja, ja, die Deutschen.
Naja.
Aber bei den Deutschen fühlt man sich immer sehr sicher. Die wissen, was sie tun. Also wenn da mal ein Absturz stattfindet, die wissen, wo die Rutsche ist.
Wenn wie bei Alaska Airlines, wo es jetzt die Tür weggerissen hat. Habt ihr das gehört?
Ach, ja.
Über New York oder so?
Ja, ja.
Da hat es an so einem Notausgang einfach mitten im Flug die Tür rausgerissen.
Das war eine Boeing von dieses Supermodell. Die Max. Das Erfolgsmodell von Boeing.
Das alles nicht so.
Apropos Rutsche. Wir sollten langsam gen Heimat rutschen, allesamt.
Finde ich auch.
Der Alexander hat noch einen weiten Weg.
Nee, ich muss gleich zum Training jetzt noch.
Wir haben noch ein, zwei Sachen, die man so hinten raus abfrühstücken kann. Wir haben eine Playlist, die reine Nervensache OST-Playlist.
Schön.
Für Ost.
Für Ost.
West kommt nächstes Jahr.
Da darfst du zum einen dir ein Lied drauf wünschen, was du gerne haben willst. Und
ich würde mir auch noch was wünschen.
Na dann, leg mal
Nämlich
los.
Deinen eigenen Lieblingssong. Also einen Song, wo du sagst, den packe ich damit stolz drauf.
Ein knappes Song?
Mhm.
Okay. Ein knappes Song?
Nee, ein Revolverheld-Song.
So, ja, oh.
Ich dachte, irgendwie kann das sein.
Ne, deinen Song, habe ich gesagt.
Ah, Entschuldigung.
So, dann machen wir schon du. Ist schon du.
Mhm.
Du. Du ist schön.
Ich würde noch Ohne dich von Alexander Knappe draufpacken.
Okay, ja, dann würde ich Farbenblind
draufpacken. Wobei ich sagen muss, der ist live noch geiler als recorded.
Ja, tatsächlich. Da gab es aber auch einen langen Streit mit meinem Produzenten.
Mhm.
Der hat den einfach dann so gemacht, wie ich es nicht machen wollte. Ja, ich hätte ihn anders auf die Platte gebracht. Aber so ist es ja dann manchmal im Leben.
Tja. Kann man nichts machen. Also drei knappe Songs.
Schön.
Zu dem einen, der schon drauf ist übrigens, den du da drauf gemacht
Von
hast.
Von mir.
Juhu.
Nur mal so. Also keine Wertung, aber nimm das mal mit.
Ja.
So können wir es machen. Alex, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war ein wunderschöner Nachmittag heute.
Vielen Dank. Es fällt mir bei euch oder generell, glaube ich, fällt es allen immer sehr, sehr leicht. Ihr macht es den Gästen immer sehr leicht.
Ja, so viele Gäste hatten wir tatsächlich noch nicht, aber
alle beiden waren total glücklich
bisher. Aber den haben wir es leicht gemacht und es wurde tatsächlich deeper, als ich es mir vorgestellt hatte heute. Ja, inhaltlich, aber es hat mir sehr gefallen. Also es war wirklich mal eine andere Seite, reine Nervensache, würde ich sagen.
Wir sehen uns wieder beim Liebe kennt keine Liga Open Air. Dieses Jahr am
spätestens 7.9.
Da gehen wir alle hin, nach Cottbus.
Nach Cottbus, in Spreeonpark.
Spreeonpark wieder.
Ja, oder auf die Rendezvous-Tour natürlich. Finsterwalde gibt es ja nochmal für alle, die aus der Heimat kommen, Tickets oder halt deutschlandweit.
Eventim.de/ und so weiter. Knappe. Schaut einfach nach. Die letzten Worte so einer Gästesendung gehören immer dem Gast. Und vorher sagen wir, ihr werdet uns garantiert vermissen.
Mich ein bisschen mehr.
Und jetzt hast du die letzten Worte.
Boah, ich bin sprachlos, muss ich ehrlicherweise sagen. Danke für diese wunderschöne, sehr offenherzige Sendung. Und an dieser Stelle grüße ich mein Papa im TV.
Reine Nervensache. Der Podcast. Eine Produktion von Seenluft 24 Fernsehen. In Zusammenarbeit mit Alex Pitchens. Moderation Stefan Thomas und Martin Hanschek. Bild- und Postproduktion Kevin Klose. Tonmischung Enrico Zibulka. AKM Recordings. Sprecherin ich.